Und hier ist unsere kleine Show mit einem wunderbaren Experiment, nämlich Bestzeit-Podcast versus Chat-GPT.
Hallo Bestzeit-Community. Ich bin euer Experte für alle Lebens- und Lauffragen und benutze künstliche Intelligenz im Gegensatz zu Philipp Flieger und Ralf Scholt vom Bestzeit-Podcast.
Ja, ihr Lieben, ihr seht, wir begeben uns heute auf ganz andere, neue, ungewohnte Pfade. Wir geben noch nicht das Kommando im Bestzeit-Podcast ab, aber na, wir testen heute mal aus, wie die KI uns so beeinflussen kann, respektive uns ergänzen oder uns ablösen kann. Ja, weiß man ja nie, ne?
Also, so sieht's aus, mein Lieber. Ja? Das kann manchmal schneller gehen, Ralf, als man wahrscheinlich denken mag. Und nachdem ja künstliche Intelligenz, ChatGPT und so weiter, derzeit fast in aller Munde ist, möchte ich mal sagen, wobei ich bislang noch wenig Berührungspunkte hatte, bin ich umso neugieriger natürlich auf das Format, was wir uns für diese Woche überlegt haben, beziehungsweise du dir überlegt hast und ich da natürlich total offen war. Wir haben ja letzte Woche sehr viele Fragen von euch eingesammelt und wir haben auch sehr viele Mails bekommen. Wir haben jetzt versucht, mal so 10, 11, 12 davon zu sortieren. Manche hatten ähnliche Hintergründe, manche waren, ja, ich sag mal, ähnlich deckungsgleich oder haben sie das gleiche Themenbereich betroffen. Und da kam natürlich die Frage wahrscheinlich auch ab und an auf, was der Experte oder wer der Experte sein kann, wenn es so
was, einen großen was Bereich. Was wir eigentlich für kann. Experten sind.
Ja. Und wir werden es nicht selber beantworten. Ralf hat schon gesagt, wir werden mal schauen, was ChatGPT zu euren Fragen sagt. Und wir werden natürlich über die Antworten drüber gehen, ob wir denn gleicher Meinung sind oder ob man das gar nicht so stehen lassen kann. Für mich immer noch ein bisschen komisch und ich bin jetzt ja jetzt nicht super alt, aber es klingt trotzdem irgendwie sehr, ich sag mal, fast ein bisschen creepy, wenn man sich denkt, da kommt jetzt eine komplexe Trainingsfrage, die man da reinhaut und da kämen richtig gute Antworten raus. Aber wir lassen uns überraschen. Ralf hat das natürlich schon mal ganz gut vorbereitet. Ich habe die Antworten hier auch grob schon mal geschickt bekommen und ich freue mich da auch auf jeden Fall drauf. Das wird großartig.
Ja, auf jeden Fall ja mal eine neue Herausforderung, der wir uns übrigens alle irgendwie stellen müssen, weil das wird ja nicht mehr weggehen.
Nicht mehr aufzuhalten sein.
Nee, das wird jetzt nicht mehr aufzuhalten sein. Ich erkläre, wenn wir dann gleich mit der Session und ChatGPT, also Bestzeit versus ChatGPT loslegen, nochmal ein bisschen den Hintergrund für die Leute unter euch, die vielleicht da noch nicht so drin sind und erläutere oder versuche mal in meinem sehr gesunden Dreiviertelwissen, Einviertelwissen, ja, euch zu erläutern, wie die Antworten zustande kommen und was dahinter steckt und wie es wohl weitergehen könnte und ab wann ChatGPT den Bestzeit-Podcast dann komplett übernimmt. Das ist so krass. Wie schön ist es doch einfach, nach draußen zu gehen und zu laufen, oder?
Ja,
das ist das ursprüngliche Leben.
Absolut, absolut. Und ich habe es heute schon hinter mir sozusagen. Ich war deshalb leider auch ein paar Minuten zu spät, denn ich habe heute noch ein Fahrtspiel eingeschoben. Hatte aber heute früh auch schon ein Telefonat, deswegen war ich da, ja, war alles ein bisschen eng getaktet, aber hat soweit ganz gut hingehauen. Schön 20er gemacht mit Warm-up und Cool-Down. Das mache ich ja meistens auch bisschen flotter schon, sodass man schon mal auf Betriebstemperatur ist. So kriegt man es zumindest hin, die 20 Kilometer in Summe mit Programm und wie gesagt Aufwärmen und Auslaufen in, ich glaube, was waren es, 68, 69 Minuten noch reinzupressen. Aber duschen muss ich dann trotzdem noch, auch wenn Ralf mich jetzt durch den Screen hier nicht riechen kann. Aber ich dachte mir, bevor man jetzt hier krank wird, muss man auch nicht riskieren. War trotzdem noch frisch heute Morgen. Dementsprechend ja, war ich ein bisschen zu spät. Aber war auch nicht so viel los, muss man sagen, um die Uhrzeit. Die normale Bevölkerung arbeitet ja üblicherweise, insofern
zwei, drei. Gut, das ist ja dein Job, das darf man ja nicht vergessen. Das sieht ja aus wie, ach, guck mal, der hat Zeit zum Joggen, aber nein, das ist ja dein Beruf.
Ja, ich sag mal, auf der ersten Hälfte habe ich mir zwischenzeitlich auch gedacht, Job am Laptop wäre ich auch ganz angenehm, weil ich ja der Donau heute gut kriegen bin. Dafür war aber dann natürlich die zweite Hälfte sehr angenehm, da wo es dann doch ein bisschen zäher und härter wird. Hat der Wind auf jeden Fall noch ein bisschen getragen und zwei, drei junge Läufer habe ich gesehen. Da habe ich schon gedacht, vielleicht Kategorie gut trainierte Studenten oder womöglich Nachwuchs von der LG Ringsburg kann auch sein. Habt ihr aber eher aus dem Augenwinkel gesehen, denn die sind unten tatsächlich am Radweg gelaufen, also an so einem leicht, wie sagt man denn so, Nackschotter ist es nicht, so ein Kiesweg mäßig. Während ich auf der Straße tatsächlich gelaufen bin, ja, so wie sich das natürlich für so Halbmarathon-Trainingseinheiten dann auch gehört, entsprechend auch in den Carbon-Schuhen und genau, habe das nur so im Vorbeilaufen kurz beobachtet. Aber ja, ich habe sozusagen das Training heute schon mal hinter mir und ja, man ist irgendwie so ein bisschen, ich habe so eine latente Müdigkeit so ein bisschen auch schon mit drin und wir nehmen gerade auf um 10.41 Uhr, aber auch so ein gesundes Maß an Zufriedenheit, so wie das eben ist, wenn man schon was Gutes abgehakt hat.
Ja, das ist doch nicht schlecht, ne? Ja, also erstmal warst du ja trailig unterwegs am Wochenende, ja?
Stimmt.
Ja, und ich auch, aber ich wollte es nicht. Das ist der Unterschied.
Ja, vor allem, du bist ja über, da konnte man ja fast erahnen, dass du irgendwelche Gewässer noch überquert hast oder zumindest entlang gelaufen bist, sehr nah. Das sah sehr offroadig aus. Wie kam es dazu?
Ja, das war natürlich eine Verkettung mehrerer sehr unglücklicher Umstände für mich, aber es war eigentlich toll. Also ich hatte ja eigentlich Entlastungswoche, ne? Letzte Woche nach dem Trainingslager musst du ja easy machen. Ja. Eigentlich sollte man dann eher sowas wie entspannt Radfahren machen. Das Wetter war aber nicht und ich hatte auch keine Zeit, weil ich noch ein bisschen unterwegs war mit dem Job und war dann tatsächlich nur dreimal laufen in der Woche. Okay. Das ist eigentlich jetzt für mich extrem untypisch, weil das was ein größerer Impact ist. Also wenn ich Rad fahre, ist natürlich ein deutlich kleinerer Impact. Ja, klar. Und dann habe ich mich am Sonntag mit meinem Neffen, den ich ja vor Jahresfrist da zum Paris-Marathon begleitet hatte, also trainingstechnisch begleitet hatte, getroffen, weil der war zufällig hier bei seinen Eltern und hat gesagt, komm, lass uns laufen gehen. Ja, und es hat halt drei Tage nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, komm, okay, Sonntagmorgen stehe ich extra früh auf. Ja, also ganz entgegen meiner Gewohnheit. Und bin mit ihm. Nee, tatsächlich musste ich nachher ja noch zum Schwimmwettkampf. Also musste ich für meine Verhältnisse relativ früh laufen. Und dann haben wir gesagt, okay, kleine Runde. Sagen wir mal so, mir ging es halt schon so beinetechnisch nach zweimal Laufen nicht so ganz fluffig. Da habe ich gedacht, komm, jetzt mach keinen Scheiß. Rennst du so 6-7 Kilometer mit dem ein bisschen labern. Ne? So, dann sind wir losgelaufen.
Ich bin gerade sehr gespannt, wie der Bogen kommt auf, mach mal easy, meine Beine sind ein bisschen angeschossen und du endest dann genau da, wo ich auf der Story gesehen habe.
genau so. Ja, jedenfalls 4 Grad, leichter Nieselregen. Ja, wir aber direkt in den Wald rein. So, und ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht auch. Ich laufe ja und mache halt fast allen Sport alleine. Jetzt außer im Trainingscamp und ansonsten mache ich alles alleine. Ja, ich laufe mal mit Mary, meiner Frau, aber nicht so oft. Und dann ist plötzlich einer da, mit dem man labert. Ja, und wir sehen uns halt nicht so oft und der kennt sich zum Beispiel exzellent mit KI und sowas aus. Okay. Hat ein kleines Startup, die das halt auch implementieren in ihrer Anwendung. Und ja, dann haben wir halt angefangen zu labern und zu labern und zu labern und waren dann halt schon auf der großen Runde. Ja, und mir war schon klar, also es geht auf jeden Fall jenseits von 10. Ja, und dann kommt ja die Peinlichkeit, ich weiß nicht, ob euch das auch hin und wieder mal passiert, also mir passiert es ganz selten, aber am Sonntag ist es passiert. Dann verläuft man sich in seinem Hauswald. Ja, also man kann verschiedene Wege da wählen, die, wenn die kleinen Bachläufe Wasser tragen, nicht zu überqueren sind.
Ja.
Ja. Und so ein Ding hatten wir dann da. Ja, da war halt plötzlich der kleine Rinnsal 2 Meter breit, so dass man eben nicht drüber springen konnte. Und man musste aber auf die andere Seite, sonst kommt man nicht wieder zur Straße zurück. Ja. Und dann kommt ja ein weiteres Wesensmerkmal, niemals umdrehen. Ne? Auf gar keinen Fall umdrehen.
Kenne ich, macht man irgendwie nicht. Ne? Das kann man auch sich auch nicht selbst eingestehen, dass man
ist,
dann irgendwie.
Man ist so doof, man will weiter. Ne? Man will weiter, ja. So, und dann mussten wir halt da über Wurzeln klettern und hast du nicht gesehen. Und dann mussten wir noch so einen kleinen Hang hoch, weil da wähnte ich dann und hörte auch schon die Straße. Man kam dann aber jetzt nicht irgendwie direkt an der Straße raus, sondern auf einem kleinen Damm. Ja, der so vielleicht 2,5-3 Meter hoch war und wo es halt relativ steil dann runterging. Ja, und wie ich sagte, ja, ne, nass, glitschig und so weiter. So, und dann hangelst du dich da halt an Ästen diesen Hang runter. Das war ein absoluter Klassiker, ja. Also wer vielleicht bei Strava reingeschaut hat, das war der Kilometer mit 7,49. Das war diese Klettereinheit. Okay. Ja, aber am Ende hatten wir dann 13 Kilometer. seine Mutter hatte schon, also meine Schwester hatte dann schon mehrfach geschrieben, wo bleibst du? Ja, weil sie wollten doch zu meinen Eltern. Ja, jetzt mache aber mal hinne und so weiter. Ja, und zum Glück hatte ich gesagt, ja, vielleicht laufen wir auch eine kleine Runde etwas länger, weil es war natürlich dann ungefähr eine Dreiviertelstunde länger laufen, als ich eigentlich vorhatte. Ja. Aber war trotzdem irgendwie herrlich.
Wie geht es dann den Beinen danach? Oder ging es den Beinen danach? Weil ist ja dann doch ein bisschen was anderes zwischen, ich gehe, wenn, dann eine kleine Runde laufen.
Ja, da war natürlich alles dabei. Also auf der einen Seite hat sich dann wieder die Sehne ein bisschen gemeldet. Das war aber dann soweit okay. Aber besser war noch, dass als wir so noch so 4 Kilometer entfernt von zu Hause waren, ja, ich dann wieder Probleme mit der rechten Wade kriegte, die sich dann so festgesetzt hat. Okay. Ja. Da war natürlich auch das Klettern super und da den Hang runter, war alles ganz geil. Ja. Das heißt, ich bin dann so doppelt hinkend durch das Schwimmbad am Nachmittag geeiert. Ja. Aber ich habe mich so, wie du gerade gesagt hast, es war so ein wohliges Gefühl, weil man gedacht hat, ach ja, hast ja heute schon 1,5 Stunden Laufen hinter dir, alles gut.
Ja, ja, genau. Und also man hat dann dieses Gefühl der Zufriedenheit, dann kann man ja woanders noch in einem warmen Setup, in dem Fall Schwimmbad, noch ein bisschen anderen Sport genießen. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste gewesen, zumal ihr ja auch allen Grund zum Jubeln hatte. Zumindest habe ich die Insta-Story so interpretiert, oder?
Ja, 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 das war sehr, sehr cool. Also erstmal natürlich unsere Kleine, die toll geschwommen ist und wahrscheinlich jetzt ihre Qualifikation für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften damit schon abgehakt hat.
Wie läuft das im Schwimmen? Aber über Zeiten oder über
Platzierungen? Über Zeiten.
Okay.
Über Zeiten, und du musst halt, ist ein bisschen unterschiedlich von den Streckenlängen. Ich glaube, entweder beste 35 oder beste 30. Aber ich habe das auch noch nicht endgültig gesehen, weil das gab unterschiedliche Regelungen, so wie bei der Leichtathletik auch für die Zeit Corona.
Ja.
Da waren ja dann Kontingente, wie viele Leute in die Halle rein durften und sowas. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr. Aber das wird jetzt alles, glaube ich, lang.
Ne? Gibt es bei Schwimmwettkämpfen dann auch entsprechend Kuchen, dass man da sozusagen als Regenerationsmaßnahme nach dem Adventure-Run...
Selbstverständlich gibt es das, ja. Aber ne, auch da wieder, ja, der Pfadfinder in mir, ja, habe ich mich natürlich nicht mit zufrieden gegeben, ja, weil da gibt es so was Komisches, was wir als Leichtathleten so anders kennen. Man muss halt zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Einschwimmen da sein, ja, weil man hat ja nur ein Becken.
Ja,
ne? Also manchmal hast du ein Aufwärmbecken, aber da jetzt nicht. Das ist in der Regel aber deutlich vor dem ersten Start. Das heißt, du fährst locker mal 2-3 Stunden früher dahin.
Okay.
Ja?
Okay,
und dann kannst du nur einschwimmen in der Zeit. Ja. Und da sage ich immer, ich sitze doch jetzt hier nicht 2 Stunden im Bad rum und schaue zu, wie da Menschen einschwimmen. Ja. Also sucht man dann nach einem Café, logischerweise. Ne? Sonntag, ja. Sucht man. Es war
ja auch wahrscheinlich nicht der Einzige, der auf diese Idee gekommen ist.
Nein, es war ein bisschen anders. Es war erst Pfadfinder, ja, dann weit gefahren, 20 Minuten gefahren von da aus. Ja, da ist man fast wieder zu Hause. Und dann aber Ausbund tiefer Servicefreundlichkeit im mittleren Ruhrgebiet. Mm. Das war großartig. Mm. Ja, es endete damit, dass Mary dann nichts genommen hat. Ja, weil die Grundansprache in einem, ich sag nicht, wo es war. Es war ein malerisches Café auf einem sehr schönen Marktplatz. Ja, auch das gibt es im Ruhrgebiet, ja, wenn man lang genug fährt.
Ich wollte gerade sagen, es war schon Ruhrgebiet und schöner Marktplatz, ging bei mir schon mal nicht so ganz zusammen, aber okay.
Ja, ne, also auch unweit des Rheins gelegen, also wirklich ganz nett. Aber dann so eine freundliche Grundansprache, haben wir nicht mehr. Küche ist zu, ohne Entbietung der Tageszeit quasi. Ja, das schlägt immer schon relativ gut. Ja, dann nichts.
Ja.
Auch nicht zu trinken, nein.
Sitzen wir nur.
Ja, und dann, ich habe dann halt klassisch Kaffee und ein Stück Kuchen. Ja, aber Kaffee und ein Stück Kuchen war dann dort, und das war jetzt wirklich nicht schick. Ja, also wir waren jetzt nicht auf der Kö in Düsseldorf, was jetzt auch ungefähr 20 Minuten entfernt
gewesen. Das hatte ich jetzt aber gerade vor Augen, Ralf. Also,
Nee. Das ist ja jetzt weder schön noch idyllisch noch Marktplatz. Ja, jetzt schlagen mich die Düsseldorfer wieder, aber so ist das nun mal, wenn man als Kölner über Düsseldorf spricht.
Ich bin da mal gelaufen, da gab es einen 10-Kilometer-Lauf, der war früher richtig groß, den Köhlauf.
Ja, pass auf. Und dann kostete ein normales Stück Kuchen und ein schwarzer Filterkaffee 8,40 Euro.
Mit was war der Kuchen überzogen? Irgendwie
Blattgold? Ja, nicht mit Gold. Nee, es war eine ganz normale Zitronenrolle, wie ich sie sehr gerne und sehr oft esse. Und da habe ich auch gedacht, hey, sag mal, mit der Inflation, das muss jetzt aber auch mal aufhören. Ja. Und also, es war eben nicht die Kühe. Weißt du, wenn ich auf die Kühe gehe und mich da irgendwo...
Musst du mit den Preisen einfach rechnen, ja.
Dann musst du sagen, okay, ja, da kann schon mal, aber... Ja, dann denkt man wieder über selber Backen nach, ne? Muss auch gehen, ja.
Das ist,
der Kühlauf, Junge, den Kühlauf gibt es doch wieder.
Ja, macht der Maximilian Torwirt.
Maximilian Torwirt, ja.
Da bin ich nicht ganz sicher, die haben wir, glaube ich, sogar mit ihm ja mal hier drüber gesprochen, ob das jetzt diese Kühlmeile, die ja sehr im Fokus steht, ob es das ist oder ob es auch diesen Zehner und all den
ganzen anderen Kram. Da hast du natürlich recht, jetzt habe ich wieder eine große Klappe gehabt.
Das trotzdem noch, aber nur das Medial ist halt, oder für die Elite-Rennen ist vielleicht die Meile jetzt im Vordergrund, vielleicht
gibt es den
Zehner trotzdem, muss der
auch
irgendwie...
Also es gibt es auf jeden Fall dieses Frühjahr auch wieder, das habe ich schon gesehen, dass da was kommt. Das
war vor einigen Jahren richtig, richtig groß und ich bin damals mitgelaufen, als sogar auch noch deutsche Meisterschaften in dieser Veranstaltung eingebettet war.
Okay.
War richtig cool, also hat Bock gemacht. Aber das ist auch schon...
Not too bad.
10 Jahre her, wenn es reicht wahrscheinlich.
Ja, und ihr habt mal wieder einen Couple Run gemacht.
Ja.
Well equipped. Ich habe erst gedacht, ihr hättet eure Kleine dabei.
Nee, das wäre aber auf den Strecken... Aber das
ist ja nicht schuggeln lassen.
Nee, das wäre auf den Strecken, wäre das tatsächlich nicht möglich gewesen. Die war tatsächlich in der Zeit, während wir laufen waren, bei ihrer Oma. Und dann hatten wir die Möglichkeit, mal wieder zusammenzulaufen, weil ich glaube, mit Barbara laufen zusammen war... Also dreiviertel Jahr Minimum, glaube ich, dass das nicht mehr der Fall war. Das reicht gar nicht, glaube ich. Wahrscheinlich ein Jahr. Und die ist inzwischen ja wieder ganz gut drauf und der passt zum Glück auch alles. Die merkt natürlich auch, oder sagt sie jetzt, dass sie das schon gefehlt hat, logischerweise. Und dieses Gefühl des Draußenseins und so, ohne dass die da jetzt irgendeinen Trainingsplan derzeit verfolgt oder so. Aber die ist auf jeden Fall schon wieder so, dass wir, ich glaube, wir sind so 20, glaube ich, gelaufen, 20 Kilometer.
Und das ist ja schon sehr ordentlich. Ja.
Aber genau, wir haben das natürlich jetzt total entspannt gemacht. Also dadurch, dass bei uns das Wetter ja auch, wie nennen wir das jetzt, wechselhaft, würde ich mal sagen, ist in Regensburg.
Sehr schön umschrieben, ja.
Es ist schon sehr, sehr feucht und matschig momentan, auch auf den Strecken abseits befestigter Wege. Das heißt, da gab es auch Passagen, wo wir gegangen sind. Haben wir kürzlich drüber gesprochen mit Janosch Kowalczyk, dass das durchaus normal ist, weil es einfach nicht, weil es so tief war oder so schmierig ist, das willst du ja auch nicht hinpacken. Dementsprechend war das, ich sag mal, so ein Run-and-Hike, würde es, glaube ich, ganz gut umschreiben. Und eine Runde, die ich eben auch kürzlich vor ein paar Wochen entdeckt habe, die auch ganz schön war, weil man auch so ein paar Aussichtspunkte vorbeikommt, sozusagen über der Donau. Also Höhenmeter macht man auf der Runde schon ganz gut. Ich glaube, es waren so 600, 700 Höhenmeter irgendwie für die 20. Das ist also auch nicht so wenig gewesen. Und eigentlich bis auf den Beginn, die ersten 4 Kilometer, 5 Kilometer brauche ich oder haben wir einfach gebraucht, bis man dann quasi hinter Sinzing am Golfplatz an diese Mattinger Hänge hochlaufen kann. Die waren dann relativ flach und eine Mischung auch aus so befestigten Radwegen und davor Asphalt. Und genau, der letzte Kilometer über die Brücke bei uns zurück, der war auch asphaltiert. Ansonsten alles eigentlich Waldwege oder komplett Trails und ja, ist natürlich, ja, wenn das Wetter jetzt nicht so ganz Bombe ist, dann trifft man da auch nicht so viele Leute, also war dann schon eigentlich ganz nett, hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für Barbara, also das ist, ich glaube, wir haben das schon so in einem Tempobereich gestaltet, dass das für alle beide ganz cool war auf jeden Fall.
Sag mal, wo du jetzt so trählig sagst, ne? Der Wahnsinn hat ja auch wieder begonnen. Ich habe dir das ja gestern schon geschrieben.
Ja.
Gestern Mittag, also mitteleuropäischer Zeit, hat wieder der Barclay Marathons angefangen. Also diese absolute crazy Veranstaltung in the middle of nowhere. 100 Meilen durch ein vollkommen unwirtliches Stück Landschaft rund um eine ehemalige Correctional Institution. Und das kann man auf Twitter nachvollziehen. Jedenfalls war es wohl so, dass jetzt ist ja der erste Tag praktisch gerade so halbwegs vorbei. Ungefähr so 20, 22 Stunden sind die unterwegs. Von knapp 40 Leuten sind noch 28 drin. Und heute Nacht ist die Temperatur deutlich unter Null abgesackt, sodass alle kleinen Wasserstellen komplett durchgefroren sind. Ja, ich habe es nicht genau nachvollziehen können, aber zumindest glaube ich, unter den ersten 30 Startern war kein Deutscher oder keine Deutsche dabei, leider dieses Jahr. Ne? Aber bei solchen Bedingungen, dass schon nach einem Tag nur noch 28 im Rennen sind und es freezing cold ist nachts, seit 2017 gab es keinen Finisher.
Kein Finisher mehr. Das ist,
länger.
Ich überlege gerade, die Folge mit Marina Kulassa, das war nicht letztes Jahr, das war schon vorletztes Jahr, glaube ich.
Das war, glaube ich, vorletztes Jahr.
Mhm. Ja, aber ja,
das war die letzte deutsche Teilnehmerin, ja, genau.
Total beeindruckend auch, wie man sich, was man für ein Mindset braucht, um sich so eine Herausforderung zu stellen, wo so viele Unsicherheitsfaktoren ja immer mitspielen auch.
Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an den Belgier, Karel Sabel, ja, der im letzten Jahr als letzter noch drin war.
Mhm. Ja, und dann so ganz weggetreten.
Ja, und dann so schon crazy, ne? Dann hat er doch mit einer Mutter und ihren Kindern nachts in einem kleinen Ort, wo er sich verlaufen hatte, gesprochen und hat dann festgestellt, dass es die Mülltonnen waren. Ja. Und wurde doch dann von dem örtlichen Polizisten, der ihn da verwirrt aufgegriffen hatte, weil die Menschen nachts um drei eine Figur, die mit den Mülltonnen sprach, irgendwie seltsam fanden an dem kleinen Ort, wurde auch dann freundlicherweise zurück ins Camp geleitet und war dann der Letzte, der aufgeben musste. Aber der ist wieder dabei, also sehr, 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 sehr optimistisch. Ja,
ist wahrscheinlich die Zeit des Jahres, wo Polizisten nochmal extra, wie soll ich sagen, das extra auf dem Schirm haben, dass da womöglich verwirrte Menschen aufzugreifen sind, die
absolut
von den Wegen abgekommen sind.
Ja, das und es könnten diejenigen sein, die noch im Rennen sind.
Verrückte Geschichte auf jeden Fall. Ja. Das stimmt, das ist auch aktuell, findet das wieder statt.
Also tatsächlich, als wir da so durch den Wald gestapft sind, habe ich gedacht, okay, jetzt stell dir das mal vor, es ist jetzt halt so kalt und dunkel.
Ja.
Ja, und wir haben ja jetzt nur die 150 Meter zur Straße gesucht. Und dann dapperst du da irgendwo bei absoluter Dunkelheit und Kälte mit einer Stirnlampe, mit einer Grubenlampe in der Gegend rum und suchst nach einem Buch. Ja, weil ihr erinnert euch vielleicht, man muss halt ja diese Bücher finden, 13 Stück und jeweils eine Seite, nämlich die Seite mit der Nummer, der eigenen Startnummer, zum nächsten Checkpoint mitbringen. Das wäre definitiv not my piece of cake.
Definitiv also, not. Ich bin auch noch nie bei Dunkelheit gelaufen. Also bei Dunkelheit, wenn ich gelaufen bin, in der Stadt oder sowas. Aber jetzt, ich bin noch nie im Wald gelaufen.
Im Wald auch extrem ungern. Also ich habe auch da so ein Angstgefühl. Ich glaube, ich habe das in der Folge, als wir über Angst bei Laufen, ich habe da schon so ein, da läuft mir jetzt schon so ganz leicht der Schauernrücken runter. Ne? Also auch dazu kommt auch mit dem Auftreten und so, das ist alles not mine.
Ja, nee, also klar, Dunkelheit irgendwo in Radwegen oder auf Radwegen in der Stadt oder sonst irgendwas, das natürlich schon, aber so richtig im tiefsten Wald, da muss man ja auch sagen, also jetzt nicht auf einem Waldweg, am besten noch auf solchen wirklich Trails mit Wurzeln und keine Ahnung und dann mit einer Stirnlampe respektive Grubenlampe, habe ich noch nie gemacht und das stelle ich mir schon auch nochmal anders vor, also wie du gesagt hast, die Geräusche und überhaupt alles und nicht genau zu wissen, wo du bist in dem Fall, ne, wenn du jetzt zum Beispiel in einem eigenen Wald wärst, dann hat er vielleicht noch eine Ahnung irgendwie, wo dieser Weg theoretisch endet oder so, aber
du erinnerst dich noch an Blair Witch Project?
Oh yes, oh, das ist gekommen, oh, da kommt jetzt bei mir gleich der Schauer wieder. Das, für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ist ein Horrorfilm, Kult-Horrorfilm, also Low Budget eigentlich produziert von...
Low Budget und unglaublicher Erfolg gewesen, ja.
Oder so hätte ich gesagt, schon ewig alt,
ja. Tatsächlich arbeitet der mit genau dem, was wir gerade machen, der arbeitet ja eigentlich nur mit der Imagination.
Weil
man sieht ja nie wirklich irgendwas.
Ja.
Ja, sondern ist halt natürlich auf Effekt geschnitten. Ja, aber man meint ja nur, dass man irgendetwas wahrnimmt.
Ja.
Ja, und das erzeugt den leichten, wohligen Schauer. Aber es gab, glaube ich, nicht so viele, wo Menschen so erschreckt aufgeschrien haben im Kino.
Wie bei
Blair Witch Project. Ja. Also wo das wirklich auch die Menschen da im Kino, also das ist glaube ich auch, es entfaltet so eine richtige Wirkung auch nur im Kino, weil man dann halt diese Dunkelheit und so weiter dann auch spürt.
Ja, und man da genau, man ist so in diesem Setting ja auch, ich sag mal in Anführungszeichen gefangen. Du willst ja auch nicht aufstehen aus dem Film im Kino oder sowas, sondern theoretisch, wenn du zu Hause wärst, könntest du ja sagen, ich unterbreche oder du schaltest woanders hin, aber im Kino, da bist du halt dann drin.
Ja, hast du nie die Augen zugemacht früher als Kind? Bei Filmen, wo du nicht mehr hingucken wolltest? Nee. Oder Augen zu und Ohren zu halten oder so?
Meistens war ich ja dann, ist man da so gebannt, dass du das irgendwie...
Ich habe dann weggeguckt. Ich habe beim weggeguckt. Ja. Das ist aber jetzt beim Laufen, also wenn ich jetzt im Wald nachts laufen oder in Dunkelheit laufen würde, da ist man eher ja noch mal viel sensibler.
Ja.
Also weil sonst dubbelt ja man irgendwie so dahin und achtet ja jetzt nicht so bewusst auf den Weg, wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass man den Weg suchen muss.
Ja, weil die Sinne noch geschärfter sind wahrscheinlich.
Ja, wenn's deutlich geschärfter sind.
Dann ist ja grundsätzlich eine andere Geräuschkulisse da, weniger Geräusche wie vielleicht irgendein Auto aus der Ferne, dafür mehr diese Waldgeräusche halt.
Ja. Also es könnte ja eine gefährliche Drossel sein, die einen von rechts attackiert.
Ja, ich weiß nicht, bei uns hier... Gut, Bayerischer Wald ist auch ein bisschen weg von hier, von Regensburg natürlich. Da gibt es noch eine gewisse Distanz, aber der Wolf und so, ja, da muss man jetzt hier...
Ey, aber Wölfe sind ja vollkommen harmlos. Die greifen keine Menschen an, das ist totaler Quatsch.
Ja, das wird aber gerne in den Zeitungen noch so erzählt. Also.
Ja, ist aber natürlich Unfug. Ne? Ja, ja. Aber was hier bei uns eine ganz starke Plage ist, und die attackieren schon, da muss man aufpassen, sind Wildschweine.
Ja, klar. Also wenn
Kleine haben, da muss man ganz schön aufpassen.
Und sollte man auch Respekt haben, weil das kann
total
ausgehen. Also ja. Wenn die ihre Hauer in deinen Oberschenkel versenken, dann kann es auch sein, dass du wahrscheinlich verblutest, bis du rechtzeitig irgendwie wieder aus dem Wald rauskommst.
Außerdem ist das halt auch so ein Reflex, weil ich ja auch Respekt vor Hunden habe. Ne? Also ich hatte selber mal einen, aber ich habe schon Respekt vor Hunden. Gerade beim Laufen war ja dieses Signal, das man aussendet, dass man weglaufen wolle. Klar, ja, das ist halt ja das, was man beim Joggen macht. Ich gucke dann schon, wenn irgendwie so ein nicht angeleinter Kampfhund da irgendwo im Wald rumrennt, wo ich vielleicht mal auf den Baum könnte. Also klingt jetzt lächerlich, aber ist so. Ja.
Meistens sind es ja aber nicht die...
Me versus Kampfhund ist not a good idea.
Meistens sind es ja nicht die Kampfhunde, zumindest aus meiner Erfahrung, die Probleme bereiten können.
Kann aber auch sein. Kann aber auch sein, ne?
Sondern so.
Und die sind vollkommen spaßbefreit. Die wollen nicht spielen.
Ja. Ja. Habe ich zum Glück schon länger keine richtig schlechten Erfahrungen mehr gemacht. Also in meinem Läuferleben mehr als genug und als man Bedarf hat, aber zumindest jetzt schon länger nicht mehr. Das Einzige ist, das war witzigerweise auch auf Trails. Und da denkst du dir dann halt auch, also man rennt ja da, natürlich rennst du ja nicht wahnsinnig schnell, aber je nachdem, wenn man bergab rennt und der Boden uneben ist und nicht so ein breiter Weg vorhanden ist, frage ich mich schon manchmal auch, was bei irgendeinem Spaziergänger vorgeht, weil dann kam halt irgendwie, du kommst, es war Downhill um so eine Ecke rum und als erstes ein Hund da und noch nicht diejenige, die dazugehört. Und der ist dann halt schon recht straight auf mich zu und du denkst dir halt auch so, ja, also A, habe ich mal eigentlich keinen Bock stehen zu bleiben, aber B, wo soll ich jetzt hier hinspringen? Also das ist ja auch kein Platz irgendwie. Und dann habe ich mich da mehr oder weniger drauf eingestellt, dass ich gleich mit dem Hund kollidieren werde, weil der dann aber im letzten Moment scheinbar dachte, er kann vielleicht leichter nochmal irgendwo ins Gebüsch reinspringen oder so als ich. Habe dann aber auch, manchmal bin ich dann auch müde, da irgendwelche Diskussionen anzufangen. Ich habe dann nur einen etwas böseren Blick der Person zugeworfen und bin möglicherweise auch ein bisschen näher an dieser Person vorbeigelaufen, sodass mein Ellbogen diese Person gestreift hat mitten im Wald, aber ich hoffe, die Message ist dann angekommen, also dass es nicht sein muss, aber ja.
Ja, so. da kann ich allerdings auch relativ schnell Puls kriegen, weil das muss nicht sein.
Nee,
also. Wenn ein Hund hört, alles wunderbar, dann interessiert er sich auch für Jogger nicht, ja, aber nee, muss nicht sein. Ne?
Ja.
Ist auch wieder so ein Reizthema, sollten wir nicht aufmachen.
Ich wollte gerade sagen, das wird polarisieren wahrscheinlich bei den Hundebesitzern, die uns vielleicht auch in Teilen zuhören. Aber ja, wobei, nee, muss man sagen, die Leute, die laufen und Hunde haben, die sind komplett anders drauf.
Ja, da ist das ja nicht, das ist ja ganz anders.
Die sind komplett anders drauf, also habe ich noch nie Probleme gehabt, weil die wissen ja, dass sowas nervig ist. Und die
Hunde ja auch, die sind ja entsprechend
sind auch dran gewöhnt und so, ja, das ist was komplett anderes. Also sind schon eher die Leute, die mit Sport nicht so viel am Hut haben. Und da gibt es ja noch einen. Vertiefen wir uns nicht darin, aber da gibt es ja auch Situationen, selbst an einem Radweg an der Donau, der breit genug ist für alle Parteien, die da unterwegs sind normalerweise. Aber da habe ich auch schon haarige Sachen beobachtet, die jetzt gar nicht mal mich unbedingt betroffen hätten. Aber weißt du, irgendwie so eine Schleppleine über den ganzen Weg gespannt und dann fahren halt irgendwie, nicht über den Weg gespannt, aber lang genug, dass es über den ganzen Weg geht. Und dann fahren da natürlich im Sommer auch sehr viele Rentner hier mit ihren E-Bikes unterwegs. Weißt du, da kann man natürlich auch schneller fahren, als man vielleicht körperlich unbedingt in der Lage wäre. Kann man auch drüber diskutieren, ob das dann teilweise sinnvoll ist, weil man Dinge falsch einschätzt. Aber ich sag mal so, wenn da irgendwie so 65, 70-jährige Rentnergruppen unterwegs sind und der Hund aber halt so meint, so 3 Sekunden, bevor die vorbeikommen, nicht mal, oder 1 Sekunde, er geht nochmal auf die andere Seite vom Weg und die Leine ist halt lang genug. Da gab es auch schon ein paar haarige Geschichten, wo beinahe jemand runtergesegelt wäre, wo ich mir dachte, die Personen, also tut allen wahrscheinlich weh, wenn man sich da ablegt, aber gibt es natürlich auch vulnerablere Gruppen, sage ich jetzt mal, wo womöglich dann halt der Oberschenkelhals oder irgendwas durch ist. Ja, da, gut. Ich habe mich da rausgehalten. Ich habe mir gedacht, ist nicht meine Baustelle eigentlich, aber ich wäre genervt auf jeden Fall.
Ja, ja. Gut, mein Lieber, dann müssen wir uns noch mit unserem Partner beschäftigen heute, ja, nämlich mit AG1 von Athletic Greens. Ihr wisst Bescheid, ja, Grundlage ist immer eine geile Ernährung, logischerweise, ja. Ich kam aus dem Trainingslager, war ziemlich im Eimer, habe schlecht geschlafen danach, habe trotzdem versucht, mich einigermaßen zu ernähren, aber meine Travel Packs haben mich im Trainingslager schon sehr gut begleitet. Und jetzt auch, weil Regeneration ist first und die Benefits sind ja weit über Regeneration hinaus, nämlich in der Unterstützung dessen, was ihr sonst schon so Gutes eurem Körper antun wollt.
Ganz genau. Also die tägliche Portion AG1 unterstützt euer Immunsystem, Energiestoffwechsel, Muskelerholung natürlich auch, aber auch Konzentration und geistige Fitness. Und es ist auch so, dass die Version, die ihr jetzt erwerben könnt sozusagen, das ist die 52. Version des Produkts. Das klingt vielleicht erstmal komisch, heißt aber auf gut Deutsch, dass AG1 nach wie vor ständig weiter überarbeitet und verbessert wird und eben auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse die am besten bioverfügbaren Formen jedes Nährstoffs integriert sein sollen. Und Ganze wird auch entsprechend geprüft, dass das für Sportler konsumierbar ist. Das ist natürlich gerade im Profisport oft ein Thema, dass da nichts verunreinigt sein darf. Dementsprechend nach wie vor 75 Vitamine, Mineralstoffe und Nährstoffe, die eben euch hoffentlich gesund bleiben lassen, zumindest dabei unterstützen und im besten Fall natürlich auch euch beim Sport unterstützen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr AG1 bei uns bestellt über unseren Link, dann kriegt ihr eben nicht nur eure Monatspackung und die 5 praktischen Travel Packs, von denen Ralf schon sprach, sondern auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und einen Shaker sowie eine praktische Aufbewahrungsdose. Das Ganze findet ihr unter www.athleticgreens.com/bestzeit. Haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ansonsten www.athleticgreens.com/bestzeit.
Ja, so sieht's aus. Und dann wenden wir uns, glaube ich, unserem Experten-Talk zu, ja, Bestzeit versus ChatGPT. Nochmal ganz kurz für alle, die vielleicht noch gar nicht Kontakt damit hatten. ChatGPT ist ein Chatbot, also ein Bot, mit dem man Konversationen führen kann oder Fragen eingeben kann oder Dinge im weitesten Sinne nachschlagen lassen kann. Im Moment noch in Textform. Das heißt, man gibt eine Frage in Text in die Dialogfelder ein und bekommt eine Textantwort. Hinterlegt sind sehr, sehr große Datensätze von Dingen, die schon mal irgendwo erschienen sind, veröffentlicht worden sind, wie auch immer. Das heißt, wir sind jetzt gleich mal gespannt und ihr wahrscheinlich auch, ja, wie tief das zum Beispiel in unser Gebiet, also Ausdauerlaufen und so weiter, schon eingedrungen ist. Es gibt sicher einen Unterschied zwischen der englischen Version, die schon deutlich tiefer ist als die deutsche Version, aber KI lernt sehr, sehr schnell. Ja, das ist ja eine Frage, mit was füttere, also mit was bediene ich die jeweilige KI. Alles, was dann da reingelesen ist, wird gleichzeitig zum eigenen Schatz. Ja, also das geht sehr, sehr schnell. Da könnt ihr euch vorstellen, bei mehreren Millionen Nutzern jeden Tag, dass das sehr schnell geht, dass Wissensbereiche und dass bestimmte Dinge erweitert werden. In der Version, die im Moment da ist und die ich verwende, ist zum Beispiel halt auch hinterlegt, dass aktuelle Ereignisse nach 2021 nicht besonders tief verankert sind. Ja, also zum Beispiel jetzt in Deutschland, ja, erinnert euch vielleicht, dass wir vor 2021 noch eine andere Regierung hatten. Das heißt, da sind politische Ereignisse, die jüngeren Datums sind, sehr schlecht hinterlegt. Ja, also da passieren dann seltsame Sachen. Das ist auch, je spezifischer ein bestimmter Bereich ist, wird es spannend. Dann erscheinen die Antworten sehr, sehr sinnhaft oder sinnvoll zu sein. Die Experten stellen dann aber fest, dass sie das dann doch vielleicht nicht ganz so sind, weil ein kluger Mensch hat das mal umschrieben, im Prinzip halluziniert dann ChatGPT über Dinge, die irgendwo hinterlegt sind, hinweg. Mhm. Ja, und dann ist das nicht mehr fachlich tief. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, wie das im Laufbereich und so weiter aussieht. Ganz spannend, kann ich euch jetzt schon sagen. Wir erläutern vielleicht das eine oder andere nochmal, ja, oder diskutieren, ja, oder wundern uns, wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall cool. Und in dieser Woche kommt die nächste Version, ChatGPT 4.0, glaube ich. Da ist dann halt auch Sound implementiert und Bild implementiert, ja, und da geht es dann halt in ganz andere Bereiche noch. Wir haben jetzt hier die schriftlichen Antworten mit einer weiteren App auf Sprache übersetzt. Und Tom und Elisa lesen euch dann jeweils die Antworten vor. Ja, also das sind dann eben auch computergenerierte Stimmen, aber aus einer anderen App. So ähnlich wird das dann aber eben in der neuesten Version von ChatGPT auch sein. Es gibt ChatGPT, das ist von einem Startup, das heißt OpenAI. Da sind zum Beispiel Microsoft dran beteiligt, da ist aber auch zum Beispiel Elon Musk dran beteiligt. Es gibt natürlich auch inzwischen schon andere Entwicklungen bei Google, die sich extrem bedroht fühlen durch diese Entwicklung. Auch bei Facebook da entsprechend ähnliche Dinge zu implementieren. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, weil ihr werdet in keinem Lebens- und Arbeitsbereich oder in sehr, sehr wenigen nur darum herumkommen. Das wird vor allen Dingen halt auch die Schullern-, Ausbildungswelt, aber auch die betrieblichen Abläufe in ganz, ganz vielen Berufsbereichen extrem beeinflussen. Ja. Das haben wir gedacht. Wir gehen mal einen Schritt voraus und schauen uns das an. Ja, bist du da schon so richtig nerdig drin? Nee, noch nicht, ne?
Überhaupt nicht. Also mir ist bewusst, was das ist und dass das groß wird sozusagen. Also wenn ich sogar schon erschreckend groß ist sozusagen. Ich habe es noch nie verwendet. Ich bin jetzt gar keine, wie soll ich sagen, Entwicklungs- oder Zukunftsverweigerer. Es ist trotzdem irgendwie... Also wir wissen ja alle, so Suchmaschinen wie Google, ja, früher gab es ja noch ein paar mehr, die relevant waren, dann hat sich ja Google irgendwann schon sehr durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Yahoo gibt oder die anderen, die es damals gab, die vielleicht sich damals den Markt noch aufteilen wollten. ChatGPT ist schon verrückt, dass du praktisch alles fragen kannst und dann halt anders als bei Google, wo du dann dich durch die Artikel durchsuchen musst, schon relativ konkrete Antworten bekommst in der Theorie. Wir haben jetzt bewusst gesagt, wir probieren das natürlich aus beim Laufen, weil wir würden jetzt mal sagen, Lauftraining und die Fragen, die ihr uns geschickt habt, auch zu Ernährungsregenerationsfragen, alles mögliche, Trainingssteuerung, das ist jetzt ja schon nicht so mainstreamig wie, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein, aber ob das so Hand und Fuß hat, hatte ich ehrlich gesagt, als wir darüber diskutiert haben letzte Woche, ob wir das probieren wollen, in einer Podcast-Folge zu verwenden, hatte ich schon ein paar Bedenken, weil ich mir gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein, dass da irgendwie trainingswissenschaftlich relevante Antworten rauskommen, die wir unterstreichen würden. Und dann ist ja noch, wie Ralf schon sagte, der Unterschied zwischen deutscher und englischer Version einfach ja momentan auch noch groß. Ne? Englischer Raum ist natürlich ganz, ganz anderes, ganz andere Möglichkeiten auf Quellen ja auch zurückzugreifen für diese KI. Aber umso gespannter bin ich mal, wenn wir das heute mal analysieren. Ich glaube, wir haben 10, 11, 12 Fragen von euch gebündelt. Und bin gespannt, da mit euch jetzt hier durchzugehen.
Also tatsächlich kann man natürlich auch Gedichte schreiben lassen oder Bilder malen lassen oder Aufsätze schreiben lassen. Ne? Also meine Mädels benutzen das in der Schule oder in der Uni, ja, weil das halt funktioniert. Ja, also wenn zum Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht dumpf, dass ihr irgendwann in der Schule mal eine Literaturinterpretation, ne? Also Buch lesen und so weiter. Das kann ChatGPT natürlich. Ja, da muss man dann auch aufpassen, ob das alles richtig ist, ne, weil es sicher nicht jedes Buch hinterlegt, aber das ne, Gedichtinterpretation und sowas kann ChatGPT dann einfach schreiben. Ja. Deshalb widmen wir uns erstmal meiner Lieblingsfrage. Also die ich jetzt erstmal gestellt habe, ja, die ich ja oft stelle und meine Antwort dazu hat der ein oder andere von euch schon mal gehört. Der Philipp lacht schon leicht, ja. Was soll das eigentlich mit diesem Marathon laufen? Ja, muss man das machen? Ja, was bringt das eigentlich den Läuferinnen und Läufern? Ich bin wieder wie immer verständnislos. Hier ist ChatGPT.
Ah, die Welt des Laufens und des Marathonlaufs. Ein wunderbares Reich der körperlichen Anstrengung und des mentalen Durchhaltevermögens. Lassen Sie uns ein wenig philosophieren. Beginnen wir mit der Frage, wie sinnvoll ein Marathonlauf ist. Nun, in einer Welt voller Herausforderungen und Unsicherheiten kann ein Marathonlauf eine großartige Möglichkeit sein, sich selbst zu testen und seine eigenen Grenzen zu erweitern. Es ist ein Weg, um zu zeigen, dass wir fähig sind, schwierige Ziele zu erreichen, die uns zuvor unerreichbar erschienen. Aber natürlich gibt es auch diejenigen, die den Sinn eines Marathonlaufs in Frage stellen. Schließlich geht es hier nur darum, 42,195 Kilometer zu rennen. Warum sollte jemand so viel Zeit und Energie in etwas investieren, das im Grunde genommen bedeutungslos ist? Hier kommt der Nutzen des täglichen Trainings ins Spiel. Denn es geht nicht nur um den einen Tag des Marathons, es geht um den gesamten Prozess, der dazu führt. Das tägliche Training gibt Läufern die Möglichkeit, sich selbst zu verbessern und stärker zu werden. Es ist eine Gelegenheit, Disziplin und Durchhaltevermögen zu entwickeln, um jeden Tag ein wenig besser zu werden. Und wenn es dann endlich soweit ist und der Läufer über die Ziellinie läuft, erscheint der Sinn des Marathonlaufs auf einmal klar. Es geht nicht nur um das Rennen selbst, sondern um all die Arbeit, die in den Monaten und Jahren davor geleistet wurde. Der Marathonlauf ist das Resultat des täglichen Trainings und symbolisiert die Belohnung für die harte Arbeit und das Durchhaltevermögen, das man in sich selbst investiert hat. Also ja, ein Marathonlauf kann sinnvoll sein, nicht nur für das körperliche Wohlbefinden, sondern auch für das eigene Selbstvertrauen und die Stärkung des eigenen Geistes. Aber lassen Sie uns nicht vergessen, dass der eigentliche Nutzen in der Reise selbst liegt und nicht nur im See.
So Philipp, sagen wir mal so. Also du warst erst ein bisschen verwundert, ne? Und was sagst du jetzt so zu dem ersten Eindruck?
Es hat, finde ich, alles gut abgedeckt, was Marathonlaufen sein kann für Menschen und zwar eben bezogen darauf, der Weg zum Ziel, sage ich jetzt mal, ist, glaube ich, wirklich das, was es ausmacht. Natürlich am Tag X, wir reden natürlich vielleicht am besten auch wieder von großen Events wie Berlin, die ja auch einfach diesen Erlebnisfaktor haben, wo man vielleicht mit Freunden auch zusammen hinfährt oder mit der Running Crew, mit der Laufgruppe, wie auch immer. Aber an sich ist, glaube ich, ja Marathonlaufen nicht nur dieser eine Tag, sondern eben dieses akribische Vorbereiten über Wochen, über Monate und auch die Herausforderung, die das mit sich bringt, sich da durchzukämpfen. Es gibt schlechtere Trainings, es gibt irgendwelche Widrigkeiten, vor denen wir alle ja nicht gefeit sind. Und diese Resilienz, die man, glaube ich, durch das Marathonlaufen entwickelt, auch weil man sich am Tag X natürlich über 42,2 Kilometer durchbeißen muss, das ist, glaube ich, so alles, das, was irgendwie Marathonlaufen auch darstellt. Und ich würde sagen, die Antwort ist sehr allumfassend und auf jeden Fall, glaube ich, für viele auch zutreffend.
Ich bin da hängen geblieben. Natürlich kann man den Sinn des Marathonlaufs auch in Frage stellen.
Da bist du ausgestiegen, oder? Der Erklärungsansatz, er war dann irrelevant.
Ja, das kann ich ja auch alles machen, was danach folgt, ja, mich auf eine Reise begeben und ja, den Weg und so weiter. Aber warum muss ich dann am Ende 42 Kilometer? Es reicht doch, wenn ich 21 Kilometer laufe.
Ja, also ne? Genau, das ist natürlich, ich glaube, die Antwort könntest du natürlich genauso auch für ein Halbmarathon-Training und Halbmarathon-Wettkampf nehmen. Klar, Marathon gilt halt, wie gesagt, irgendwie aufgrund der historischen Bedeutung irgendwie als Mythos und als Legendenstrecke, weshalb wahrscheinlich doch immer noch einige Menschen das ja auch als so ein Lifetime-To-Do irgendwie haben. Aber man kann das natürlich genau auf kürzere Strecken genauso runterbrechen. Also ich glaube, es ist einfach diese Mischung, sich langfristig akribisch auf ein, nehmen wir es mal, sportliches Ziel vorzubereiten und da eben dran zu bleiben. Also ich finde hier, ja, einer der letzten Sätze war doch, also ja, Marathonlaufen kann sinnvoll sein, nicht nur für das körperliche Wohlbefinden, sondern eben auch für das eigene Selbstvertrauen und die Stärkung des Geistes ist jetzt, sag ich mal, universell wahrscheinlich auch auf andere sportliche Herausforderungen anwendbar, aber deswegen ja trotzdem nicht fürs Marathonlaufen falsch.
Wir kommen gleich ja noch zu den Fragen nach Radfahren und so, ne? Da kommen wir schon noch gleich zu, ja. Eins muss man dazu sagen, ja, und so kann man natürlich auch die Art der jeweiligen Antwort lenken. Ich habe tatsächlich in der Fragestellung eingegeben, es sollte eine philosophische Betrachtung sein. Ne? Deshalb ist es ja jetzt nicht irgendwie auf konkrete Marathonergebnisse oder was auch immer, ne, sondern eine philosophisch angehauchte Antwort. Und dann macht man natürlich als erstes das, was man früher bei den Suchmaschinen auch als erstes gemacht hat. Oder ne, heute ja, ist ja auch längst auch ein bisschen üble Angewohnheit geworden. Wenn man jemanden kennenlernt, googelt man den ja erstmal. Ne? Ja. Oder in diesem Fall habe ich jetzt einfach mal nach uns gefragt. Ne? Also was sagt denn der Chatbot, ne, der allwissende Chatbot zu uns beiden? Ja. Wollen wir mit dir anfangen oder mit mir? Mit dir, ne? Und wir fangen mit dir an, ja?
Okay, ich bin gespannt.
Ja, Achtung.
Odin kenne ich. Philipp Flieger. Das ist der Typ, der sich entschieden hat, den größten Teil seines Lebens damit zu verbringen, auf der Straße zu rennen. Ja, er ist ein Läufer, einer von denen, die sich entscheiden, in einer Welt voller bequemer Transportmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten zu laufen. Aber mal im Ernst, Philipp Flieger ist ein deutscher Langstreckenläufer, der in seiner Karriere bereits einige beeindruckende Leistungen erbracht hat. Er hat an mehreren internationalen Wettkämpfen teilgenommen, darunter auch an den Olympischen Spielen. Sein Laufvermögen ist zweifellos beeindruckend. Er ist in der Lage, eine Strecke von mehreren Kilometern mit unglaublicher Ausdauer und Geschwindigkeit zu bewältigen. Aber wer braucht schon schnelle Beine, wenn man ein Auto oder ein Fahrrad haben kann, oder? Ironie vorbei. Im Ernst, das Laufvermögen von Philipp Flieger ist wirklich bemerkenswert und verdient Anerkennung. Er hat viel harte Arbeit und Training investiert, um seine Leistungen zu erbringen, und es ist inspirierend zu sehen, wie er sich konstant verbessert und weiterentwickelt.
Ja, was soll ich sagen? Sensationell. Also die Frage, warum ich so viel laufe und nicht Fahrrad oder Auto nehme, habe ich mir in der Vergangenheit auch nicht so häufig gestellt, aber ja, sensationell. Auch da denke ich mir, okay, dass ich auch schon an internationalen Wettkämpfen teilgenommen habe, das wird es wahrscheinlich irgendwie übers Internet reinziehen, aber es ist ja die Art und Weise, wie es auch verpackt wird, so diese humorige, ironische Art, gefällt mir natürlich sehr, sehr, sehr gut und finde ich, macht das Ganze auf jeden Fall sehr sympathisch auf jeden Fall.
Also das ist zum Beispiel etwas, was ich dann halt auch als Aufforderung eingegeben habe, ja, weil ich gedacht habe, okay,
wir du hast können Humor, ja, wir was hast können, geschrieben als Humor.
Ja, genau, ne, wir können ja jetzt nicht plötzlich unseren Podcast total ändern und hier nur mit Computerstimmen laufen sie jeden Morgen 10 Kilometer.
Ja.
Und ich habe dann da einfach eingegeben, dass da ein ironischer Unterton dabei sein soll.
Ah, okay. Ne? Und dann wird das dementsprechend auch ausgeworfen, okay.
Und dann kommt das halt entsprechend mit einem ironischen Unterton daher.
Ne? Ja. Sensationell, dann bin ich jetzt sehr gespannt, Ralf, was ChatGPT zu dir gleich sagen wird.
A. Ralf Scholt. Der Mann, der behauptet, er sei ein echter Laufexperte, aber der eigentlich nur ein bisschen im Park herumtrottet, während er den anderen Joggern nachschaut. Aber wer weiß, vielleicht hat er ja doch ein paar Kilometer in den Beinen und kann sich auf der Laufstrecke behaupten. Vielleicht hat er sogar ein paar Marathons hinter sich. Wer weiß? Aber im Ernst, ich kenne keinen spezifischen Ralf Scholt, der als Läufer bekannt ist. Es könnte sein, dass er ein Hobbyläufer ist oder einfach jemand, der gerne über das Laufen spricht, ohne wirklich viel Ahnung davon zu haben. Aber hey, jeder kann ein Laufexperte sein, solange er genug Zeit damit verbringt, über das Thema zu sprechen, oder? Aber das Wichtigste ist, dass jeder das Laufen auf seine eigene Art und Weise genießen kann, unabhängig davon, ob er ein erfahrener Marathonläufer ist oder einfach nur einen gemütlichen Spaziergang im Park macht.
Das ist auch sensationell. Da würde direkt die jegliche Qualifikation von ChatGPT abgesprochen, weil ja, du bist doch nicht genügend Marathons gelaufen, Ralf. Dann kannst du auch kein Laufexperte sein.
Bin, das wusste bin ich hinter. Aber du hast ja gehört, vielleicht hat er schon Marathons hinter sich und hat es nur keinem erzählt.
Nur noch nie
drüber gesprochen. Ich kann hier lösen. Nein.
Ja, also da hätte mich jetzt aber wirklich, also gut, du hast da auch da sicherlich natürlich eingegeben, dass das irgendwie auf eine lustige Art und Weise die Antwort formuliert sein soll. Nichtsdestotrotz hatte ich dann schon irgendwie damit gerechnet, dass die sozusagen den Link schlagen, so zu dir quasi als langjähriger Kommentator, Experte auch irgendwie bei der ARD und Übertragung. Und ich hätte gedacht, dass sie da den Connect finden. Aber wahrscheinlich hast du in der Frage auch, ist Ralf Scholz, was hast du geschrieben? Ist, nee, gar nichts.
Nee, einfach offen, wer ist Ralf Scholz, genauso wie bei dir auch, wer ist Philipp Flieger?
Okay, aber dann haben sie zu laufen, nur, haben wir sie dann ja, scheinbar schon gefunden irgendwie zu dir.
Ich habe ja vorher die ganze Zeit Kontext laufen gehabt.
Ah, ja.
Ne, dann ist das da in diesem Kontext, ja, weil das ja dann eine fortlaufende dialogische Situation ist.
Ja.
Ja. Aber vielleicht ist auch einfach der mediale Bereich jetzt aus dem deutschsprachigen Raum noch nicht eingepflegt. Das kann sein. I don't know.
Ja, ja.
Ja. Aber ja, ich trotte halt lieber im Wald rum, hast du ja gehört.
Du trottst lieber im Park und schaust anderen Leuten zu beim Laufen.
Da waren wir schon relativ nah dran an meinen Motiven.
Ja, das ist richtig gut, richtig stark. Also ihr seht schon, es ist möglich, das Ganze natürlich als nicht ganz ernstzunehmende Antwort irgendwie zu bekommen, aber das soll euch jetzt nicht auf eine falsche Fährte führen, dass das, was wir an Fragen von euch bekommen haben, als nicht ganz ernstzunehmende Antwort ausgespielt werden soll. Da haben wir das natürlich schon so paraphrasiert, dass es eine kurze, prägnante Frage wird, so wie wir das auch gesagt hatten, damit das hoffentlich dann auch dementsprechend erkannt werden wird. Aber da rechnen wir jetzt natürlich schon mit ernsthaften Antworten zurück, über die man ja dann auch diskutieren kann, ob das Sinn macht oder eben auch nicht.
Ja, also damit das klar wird, wir werden jetzt jeweils die Antworten vorlesen. Ihr habt oft ja etwas längere Mails geschrieben und erläutert, wer ihr seid und so weiter und so weiter.
Mit Background und so.
Das ist dann Sinn. Halt insgesamt ein bisschen viel. Ich habe das halt ein bisschen zusammengedampft und auf eine klare Frage reduziert. Das werde ich aber jeweils vorlesen, damit klar ist, was dann da von euch drin ist. Aber ich glaube, ich möchte noch nichts vorwegnehmen. Ne? Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Gehen wir direkt mal rein zu Frage 1, oder?
Und zwar bei Robert, der uns geschrieben hatte. Und bei ihm geht es um vertikale Bewegung beim Laufen. Ja? Also vertikal heißt ja Heben des Körperschwerpunkts. Ja? Und die Frage, die ich dann eingegeben habe, ist, wie verbessere ich meine vertikale Bewegung beim Laufen? Und das ist die Antwort.
Es gibt verschiedene Faktoren, die Ihre vertikale Bewegung beim Laufen beeinflussen können. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, Ihre Lauftechnik zu verbessern und Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren. Erstens, verbessern Sie Ihre Körperhaltung. Eine aufrechte Körperhaltung kann dazu beitragen, Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren und die Energieeffizienz beim Laufen zu erhöhen. Versuchen Sie, Ihren Kopf hochzuhalten, Ihre Schultern zurückzuziehen und Ihren Bauch einzuziehen. Zweiter, verkürzen Sie Ihren Schritt. Wenn Sie mit zu langen Schritten laufen, wird Ihre vertikale Bewegung tendenziell höher sein. Versuchen Sie, Ihre Schrittlänge zu verkürzen, um Ihre Bewegungen zu minimieren und die Effizienz zu erhöhen. Dritter, trainieren Sie Ihre Beinmuskulatur. Eine stärkere Beinmuskulatur kann Ihnen helfen, Ihre Sprungkraft und Kraft beim Laufen zu verbessern und somit Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren. Fügen Sie Ihrem Trainingsprogramm Kraft- und Plyometrieübungen hinzu, um Ihre Beinmuskulatur zu stärken. Vierter, fokussieren Sie auf die Landung. Achten Sie darauf, dass Sie beim Laufen auf dem Vorderfuß landen und nicht auf der Ferse. Dies kann dazu beitragen, dass Sie Ihre vertikale Bewegung reduzieren und effizienter laufen. Fünfter, verbessern Sie Ihre Atmung. Eine korrekte Atmung kann helfen, Ihre vertikale Bewegung zu reduzieren und Ihre Laufeffizienz zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass Sie tief und regelmäßig atmen und versuchen Sie, Ihren Atemrhythmus mit Ihrem Schrittmuster zu synchronisieren. Indem Sie diese Tipps in Ihre Laufpraxis integrieren, können Sie Ihre vertikale Bewegung reduzieren und eine effizientere Lauftechnik entwickeln. Es ist jedoch wichtig, dass Sie Ihre Lauftechnik langsam verbessern und achtsam trainieren, um Verletzungen zu vermeiden.
Ja, also da würde ich sagen, das ist schon ganz gut, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist ja erstmal eine recht umfangreiche Antwort, was, finde ich, auch schon mal da den Wert hat, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt. Es gibt jetzt selten wahrscheinlich ein Allheilmittel, wo man sagt, okay, mach das und dann wirst du da auf jeden Fall besser werden. Aber Schritte verändern, ja, also Schrittlänge vor allem ist sicherlich ein Faktor. Beinmuskulatur und so, das sind alles auf jeden Fall Facetten, wo ich sagen würde, gehe ich mit, macht Sinn und ist auch was, wo du hands-on, glaube ich, mit arbeiten kannst. hat mich auf jeden Fall schon mal direkt überrascht. Sowohl die Ausführlichkeit der Antwort und dann noch bezogen auf die verschiedenen Facetten. Ich hätte wirklich auch, wenn ich jetzt die Idee spontan präsentiert bekommen hätte, weiß ich nicht, ob ich auf die 5 Punkte gekommen wäre. Also nicht, weil die schlecht sind, sondern einfach, weil es recht umfangreich ist. Aber ja, zum Beispiel den Aspekt mit der Atmung hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt drauf gehabt, aber Schrittlänge, Beinkraft und natürlich, wie du auch landest auf dem Fuß, das sind so Sachen, die auf jeden Fall ja dazu beitragen, dass man das eben ändern kann.
Ja, Körperposition natürlich auch. Bei all dem ist aber auch klar, das sind keine einfachen Wege. Ne? Also nein. Das ist im Zweifel auch alles etwas, was man erstmal ja in kleine Teile aufteilen muss, ein Prozess plus, da kollidiert ja oft dann die Eigenwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung. Ne? Also, dass man sich das dann wirklich mal auf ein Video anschaut, wie man wirklich läuft. Ich bin da immer wieder entsetzt, wenn ich so Videos oder noch schlimmer, so Standbilder, so Fotos sehe, die ja auch dann die Laufbewegung nicht wirklich reproduzieren. Aber das ist nicht ganz einfach. Ja, seine natürliche oder seine angelernte Laufhaltung so zu verändern, dass man wirklich eine Verbesserung der vertikalen Bewegung hat. Aber die Hinweise sind schon alle sehr gut und sehr richtig. Ja, und das steht ja auch unten drunter, ne? Die Lauftechniken langsam verbessern und achtsam trainieren. Klar, das geht auch um Verletzungen, aber es geht halt auch darum, dass man ja eingeschliffene Muster im Gehirn verändern muss. Ja, das ist nicht so einfach.
Ja. Ja. Also ich glaube, je länger man schon läuft, desto schwieriger wird es, das zu verändern. Das soll jetzt niemanden entmutigen, dass man das nicht noch ändern kann. Aber man muss einfach, glaube ich, sicher vergegenwärtigen, dass das ja ein Laufstil, der ist ja sehr individuell. Und ich würde es, wäre vielleicht übertrieben zu sagen, das ist wie der Fingerabdruck sozusagen. Aber es ist ja schon einfach über viele Jahre geprägt und eingeschliffen. Dementsprechend dauert das natürlich auch und braucht, glaube ich, auch Geduld, sowas wirklich zu verändern, wenn man es denn verändern möchte. Genau.
Ja, dann gehen wir doch direkt weiter zu Nele, die uns geschrieben hat. Da geht es um zyklusbasiertes Training. Das ist die Frage, die ich hinterlegt habe. Inwiefern kann die Herzfrequenz Aussagen über das zyklusbasierte Training geben? Ist es sinnvoll, auf die Herzfrequenz dabei zu schauen oder sollte man besser die Körpertemperatur als Indikator nehmen?
Die Anpassung des Trainings an den Menstruationszyklus kann für viele Frauen von Vorteil sein, um die Leistung und das Wohlbefinden während des Trainings zu verbessern. Einige Studien deuten darauf hin, dass die Herzfrequenz in verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus variieren kann, was möglicherweise Auswirkungen auf die Trainingsintensität und Belastung hat. In der Follikelphase, die direkt nach der Menstruation beginnt, kann die Herzfrequenz etwas niedriger sein als in anderen Phasen des Zyklus. In der Lutealphase, die etwa 2 Wochen vor der nächsten Menstruation beginnt, kann die Herzfrequenz etwas höher sein. Diese Schwankungen können je nach individuellem Hormonspiegel und Stoffwechselrate variieren. Die Körpertemperatur kann auch ein Indikator für den Menstruationszyklus sein, da sie während der Lutealphase aufgrund des erhöhten Progesteronspiegels leicht ansteigen kann. Einige Frauen verwenden daher die Körpertemperatur als Indikator für den Beginn und das Ende der Lutealphase und passen ihr Training entsprechend an. Insgesamt kann die Herzfrequenz ein nützlicher Indikator sein, um das Training an den Menstruationszyklus anzupassen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Herzfrequenz nur ein Indikator ist und nicht immer ein genaues Bild des Zustands des Körpers liefern kann. Es kann auch sinnvoll sein, andere Faktoren wie Energielevel, Stimmung und körperliche Beschwerden zu berücksichtigen, um das Training optimal an den Menstruationszyklus anzupassen.
Ja. Gibt es häufiger, ne? Sowohl als wie auch, aber das kennt ihr ja auch von uns, ne? wenn wir mal Q&As gemacht haben, es gibt nicht immer nur diese eine Richtung. Zyklusbasiertes Training kommt zum Glück viel häufiger jetzt in der Literatur mal vor und wird auch von etlichen Trainerinnen und Trainern inzwischen beachtet und systematisch halt auch beachtet und eingebaut in Trainingsprozesse. Und ja, ich glaube, das sind ganz gute Hinweise, dass man tatsächlich jetzt nicht nur Temperaturmessungen, sondern eben auch die Herzfrequenz, wenn man entsprechend das über ein paar Wochen beobachtet hat, nutzen kann, um sich selbst zu steuern in den entsprechenden Trainings- und Zyklusphasen. Ja, ganz cool, oder?
Genau, also, ja, auf jeden Fall. Ich muss natürlich sagen, okay, als Mann habe ich ja da logischerweise in meiner Karriere keine großen Berührungspunkte bislang gehabt, bis vor kurzem, außer, also auch in jüngeren Jahren nicht, in einer Trainingsgruppe, wo auch weibliche Athletinnen sozusagen Teil von waren. Ich finde es aber sehr gut. Man kriegt das ja heute mit, weil natürlich auch mehr darüber gesprochen wird, auch von Kolleginnen, die auch vielleicht aus dem Sportkosmos, die ich kenne, müssen nicht alles Läuferinnen sein, die das verbalisieren, die da auch ja, natürlich sagen, es ist wichtig, dass einfach ein Trainer oder Trainerinnenpersonal überhaupt sich mit sowas auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, jetzt sehr viel mehr im Kommen. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Herzfrequenz, also ist ja was, wo ich auch gerne mal gefragt werde, ob das bei mir als Bemessungsgrundlage oder auch für Regeneration eine Rolle spielt. Also tatsächlich trainiere ich ja meistens schon aufgrund von Werten, die wir bei Leistungsdiagnostiken ermitteln, also eher nach Geschwindigkeiten. Das heißt aber nicht, dass bei mir die Herzfrequenz gar keine Rolle spielt, aber dann bei mir tatsächlich eher für diese Regenerationsgeschichten. Also weil ich dann halt weiß, da ich es eh immer messe, sowohl bei Belastung, aber als auch bei jedem Morgen Ruhepuls und so weiter, weiß ich schon ganz gut einzuschätzen, ob der Körper gerade drüber ist oder nicht und ob halt mal ein Tag mehr Pause oder lockeres Training sinnvoll ist, um eben eine vollständige Regeneration vor der nächsten Belastung einfach zu gewährleisten. Insofern glaube ich, dass Herzfrequenz in dem Zusammenhang auf jeden Fall durchaus unterstützend sein kann, wenn man genügend natürlich Erfahrungswerte da zur Verfügung hat.
Ja, und Nele hat noch eine weitere Frage, die auf eines der Reizthemen abzielt, ja, die wir ja auch immer wieder behandelt haben, nämlich Körpergewichtsreduktion. Wie ist da der Stand Körpergewichtsreduktion versus Krafttraining, Stichwort Last-Kraft-Verhältnis, also die Relation zwischen Körpergewicht und Kraft? Das war die konkrete Frage, die ich gestellt habe. Kann man im Ausdauersport, vor allem im Laufen, durch Krafttraining und mehr Körpergewicht bessere Leistungen erzielen als durch die Reduzierung des eigenen Körpergewichts?
Es ist allgemein bekannt, dass eine Reduzierung des eigenen Körpergewichts für Ausdauersportler im Laufen und anderen Ausdauersportarten von Vorteil sein kann, da es dazu beitragen kann, die Belastung der Gelenke zu reduzieren und die aerobe Leistungsfähigkeit zu verbessern. Eine Reduzierung des Körpergewichts kann auch dazu beitragen, das Verhältnis von Körpergewicht zu Muskelmasse zu verbessern, was wiederum die Laufleistung verbessern kann. Allerdings kann auch gezieltes Krafttraining dazu beitragen, die Laufleistung zu verbessern. Durch Krafttraining können gezielt bestimmte Muskeln gestärkt werden, was wiederum dazu beitragen kann, die Lauftechnik und Effizienz zu verbessern. Zudem kann Krafttraining dazu beitragen, die Belastbarkeit der Gelenke und die allgemeine körperliche Stabilität zu verbessern, was wiederum das Verletzungsrisiko reduzieren kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen von Krafttraining und Körpergewichtsreduzierung auf die Laufleistung von vielen individuellen Faktoren abhängen, wie zum Beispiel dem Trainingszustand, der Trainingsgeschichte, der Körperzusammensetzung und den Zielen des Sportlers. Beide Ansätze können dazu beitragen, die Laufleistung zu verbessern, und es kann sinnvoll sein, eine Kombination aus beiden zu nutzen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Es ist jedoch wichtig, eine ausgewogene und individuell angepasste Trainingsstrategie zu entwickeln und mit einem erfahrenen Trainer oder Arzt zu sprechen, um eine Überlastung oder Verletzungen zu vermeiden.
Ja, finde ich eine sehr kluge Einlassung, wobei natürlich da viele Details logischerweise auf die Individualität abzielen, ne? Also sowohl des eigenen Trainings als auch auf die Individualität unseres jeweiligen Läuferinnen oder Läuferkörpers. Ja, und ich glaube, da ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man kann da nicht Allgemeingültigkeiten verbreiten. Ja, das wird leider immer wieder gemacht. Aber das ist falsch und führt wirklich auch in die falsche Richtung. Ja, weil es gibt halt erstmal ja unterschiedliche Phänotypen. Ja, also ich bin schlank und dünn vom Phänotyp. Ja, andere Menschen setzen schnell Muskelmasse an. Da sind halt große Unterschiede dabei. Und die gilt es auch zu beachten und eben auch einfach zu sagen, ja, abnehmen verbessert die Leistung. Ja, nee, irgendwann kippt es halt. Ne, so ist das nun mal.
Ja, also ich gehe da schon grundsätzlich auch mit der Antwort der KI sozusagen. Ich glaube, dass gerade der erste Teil, dass man das ein bisschen einordnen muss. Ich glaube, Neles Frage hat schon eher einen leistungssportlichen Hintergrund. Und die Frage oder der erste Teil der Frage wird ja beantwortet mit, dass es eine Reduktion des Körpergewichts durchaus von Sinn sinnvoll sein kann, um die Belastung der Gelenke zu reduzieren. Da muss man es natürlich dazu sagen, wenn du jetzt schon Leistungssportler bist, Leistungssportlerin bist, da bewegen wir uns ja meistens jetzt nicht in einem Bereich, wo man jetzt irgendwie übergewichtig ist tatsächlich, also im klassischen Sinne übergewichtig. Natürlich, wenn jemand irgendwie 120 Kilo wiegt und laufen möchte, dann ist natürlich schon erstmal vielleicht da auch ärztlicher Rat einzuholen, wie man das dann vorsichtig auch angeht, um eben ja, Gelenke irgendwie nicht zu schädigen oder das Ganze eben so sanft wie möglich zu gestalten. Also quasi eine Gewichtsreduktion, die ja dann auch sicherlich gesundheitlich positive Aspekte hat, aber halt auch den Körper oder den Bewegungsapparat nicht zu überfordern. Während natürlich im Leistungs- oder auch Hochleistungssport, da muss man wieder unterscheiden, es ist kein Gesundheitssport, auch dieser Widerstreit natürlich ist, wie viel Gewicht zu verlieren kann noch sinnvoll sein, um schneller zu rennen. Ist halt so dieses klassische Kraft-Last-Verhältnis wie bei der Formel 1. Ne? Also gut, da gibt es ja jetzt Regeln ja auch, die dürfen jetzt nicht mehr, also wie ganz früher wildwestmäßiges Auto muss ein gewisses Gewicht haben, soweit ich das weiß, mit Fahrer, aber das gibt es ja im Laufen an sich nicht, also im Leistungssport. Da könnte jeder sich jetzt versuchen, noch weiter runter zu hungern. Ich glaube schon, dass da irgendwann sicherlich ein Break-Even-Point erreicht ist, wo dann einfach Substanz verloren geht, man sehr anfällig wird für Verletzungen, extrem anfällig wird vom Immunsystem. Und ich glaube auch, dass inzwischen, es gab sicherlich den Trend mal verstärkt noch, wo das vielleicht auch von Trainerseite bewusst oder unbewusst forciert wurde in Trainingsgruppen. Aber ich glaube, dass man inzwischen schon auch wieder den Fokus mehr legt auf, zumindest was ich mitbekommen habe, auch auf wirklich spezifisches Krafttraining. Und zwar auch für Läuferinnen und Läufer, weil es einfach den Körper robuster macht, ja, also resistenter natürlich gegen Verletzungen und tolerabler für intensives Training, für Umfangstraining, aber natürlich auch Laufökonomie fördert. Insofern, genau, die Antwort an sich super, man muss nur sehen, also ich glaube, das war jetzt natürlich, vor allem der Beginn war erstmal ein bisschen breiter gefasst und vielleicht eher auf die Allgemeinheit bezogen.
Gut, dann kommen wir zu einer Zuschrift von einer Frau, die geschrieben hat, dass sie verwirrt ist, weil sie unterschiedliche Empfehlungen von erfahrenen Läufern zusammengenommen hat und die sich widersprachen, mehr oder weniger. Deshalb jetzt die Frage, die ich interpoliert habe von Big Mama. Sollten ältere Läuferinnen besser das Tempotraining meiden und einfach nur noch im Wettkampf schnell laufen? Oder ist es besser, die qualitativen harten Einheiten im Training laufen, die regenerativen Einheiten lieber alternativ zu trainieren?
Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, ob ältere Läuferinnen das Tempotraining besser meiden sollten oder nicht. Die individuellen körperlichen Voraussetzungen, Trainingsgewohnheiten und Ziele sollten bei der Entscheidung berücksichtigt werden. In der Regel ist es jedoch empfehlenswert, dass ältere Läuferinnen weiterhin auch qualitatives Training, einschließlich Tempotraining, in ihr Trainingsprogramm integrieren. Solange das Training sorgfältig geplant und dosiert wird, kann es dazu beitragen, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern, was wiederum die Laufleistung im Wettkampf steigern kann. Allerdings sollten ältere Läuferinnen möglicherweise längere Erholungsphasen zwischen den intensiven Trainingseinheiten einplanen und regenerative Einheiten wie leichte Läufe, Schwimmen oder Yoga alternativ zum Laufen einbeziehen. Auch eine gute Aufwärmung und eine ausreichende Cooldown-Phase nach dem Training sind wichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
Ja, da sind natürlich viele Sachen dabei, die wir ja auch schon gesagt haben. Also ich weiß gar nicht genau, wo das herstammt, aber irgendjemand aus dem Laufkosmos, also irgendjemand Prominentes hat wohl mal gesagt, dass man im Training als älterer Mensch gar nicht mehr schnell laufen sollte, sondern das lieber dann in Wettkämpfen macht. Das kann man natürlich machen, aber dann muss man, glaube ich, relativ viele Wettkämpfe machen, weil man muss den Körper ja an so eine Belastung heranführen. Nur wenn man älter ist, so wie ich, ja, so wie offensichtlich auch die unsere Fragende, dann muss man eben anders regenerieren, weil man regeneriert gerade so ein intensives Training nicht mehr so gut. Und man muss vor allen Dingen darauf achten, dass man gerade dann Krafttraining weitermacht, ne, und systematisch weitermacht, weil unser Kraftniveau nimmt halt mit zunehmendem Alter immer mehr ab. Ja, und dann muss man eben schauen, dass man vor allen Dingen was das Krafttraining angeht und die Regenerationsunterstützung mehr macht als die jungen Hüpfer wie du, Philipp, ne?
Ich muss sagen, mir war das auch nicht bekannt, dass man das im Alter nicht mehr machen soll. Muss sagen, ich habe mich aber jetzt auch noch nicht damit beschäftigt, weil ich glaube, wenn ich 60 bin, weiß ich auch nicht, ob ich noch so intensiv trainieren werde. Aber tatsächlich ist es, also ich sag mal, ob man da jetzt noch, keine Ahnung, mit Spikes 10x400 All-Out machen muss, was geht, das ist jetzt wahrscheinlich schon die Frage, ob das so sinnvoll ist. Aber grundsätzlich, ich sag mal, eine Art von Tempo-Intervall-Fahrtleck-Training in der Woche, glaube ich, ist sogar ehrlich gesagt ganz gut, weil es natürlich ganz bewusst eine Einheit in der Woche auch ist, wo man mal die Herzfrequenz in ein bisschen höheren Bereich noch bringt. Und ich glaube, dass das in allen Belangen gut ist für die Herzgesundheit, aber auch sicherlich für die eigene Fitness. Ich habe einen Spruch gehört, den ich, weiß nicht, ob ich das in den letzten Folgen mal irgendwie noch sogar schon mal erwähnt hatte. Da hat jemand drüber gesprochen, wie kann man, da ging es um Männer, die älter werden, so ein bisschen der
Midlife-Crisis entgegen. Das sind die gefährlichsten.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Midlife-Crisis ein bisschen entgegenwirken und weil man merkt dann, man bleibt nicht ewig jung, man bleibt nicht so vital, so fit, wie man es früher war oder man merkt vielleicht die ersten Anzeichen. Und er hat halt gesagt, use it or you will lose it. Also das war eine ganz klare Ansage auf, wenn man sich gesund ernährt, das heißt jetzt nicht, dass man nie mal ein Glas Wein trinken darf oder whatever, aber wenn man sich überwiegend gesund ernährt, ausreichend schläft und vor allem körperlich fordert, dann sind das die besten Sachen, um auch jung sich zu fühlen und jung zu bleiben. Das heißt aber einfach ein komplexes Training, ne? Also das heißt, wenn du sagst, ich mache ab einem gewissen Alter nur noch, ich gehe dreimal die Woche halt joggen im absoluten Wohlfühlbereich, dann glaube ich, neigt man eher dazu, dass man gewisse andere Fähigkeiten, ich sage jetzt mal, verliert. Also ich sag mal, Krafttraining, eine vielleicht intensivere Einheit in der Woche, eine vielleicht längere Einheit in der Woche und dann das, was man halt sonst noch so machen möchte an normalen Läufen, vielleicht auch mal mit ein paar Höhenmetern. Das sind, glaube ich, ist die beste Mischung, glaube ich, um lange sich gut zu fühlen und leistungsfähig zu bleiben. Insofern, ich glaube, eine Einheit, wo es mal ein bisschen zur Sache geht, in Anführungszeichen, Tempotraining macht auch in einem schon etwas fortgeschrittenen Alter mit Sicherheit Sinn. 3 würde ich jetzt nicht mehr empfehlen. Ja, Thema Regeneration, du hast schon gesagt, Ralf, die ist nun dann nicht mehr so wie früher. Aber ich sehe jetzt kein Ding, dass man sich einmal in der Woche sich da auch ein bisschen fordert. Überhaupt nicht.
Du hast die Radeinheiten vergessen, aber die kommen gleich noch. Ne? Bei Use It oder Lose It habe ich jetzt den Link, weil du direkt davor sagtest, Wein trinken. Das, da bin ich dann ausgestiegen, weil ich gedacht habe, ja, genau, man muss immer mal einen Wein trinken. Ja. So ist die selektive Wahrnehmung.
Ja, ja, ja.
So, dann kommen wir jetzt zum leistungsorientierten Bereich. Yes. Ja, bei Michael, ja, das ist dein Bereich, ne? Go.
Ja, lese ich gerne vor. Also Michael hatte uns eine Frage geschrieben, die wir nochmal prägnant zusammengefasst haben in folgende Formulierung. Welche Trainingseinheiten sind für Läufer typisch, wenn sie 5 oder 10 Kilometer im Wettkampf laufen wollen? Und das ist die Antwort.
Wenn Läuferinnen und Läufer auf eine Distanz von 5 oder 10 Kilometer trainieren, sind typische Trainingseinheiten. Erster Intervalltraining. Dies ist eine harte Trainingseinheit, bei der Läufer für eine bestimmte Zeit oder Distanz schnell laufen und sich dann für eine kurze Erholungszeit erholen, bevor sie wieder schnell laufen. Diese Art des Trainings verbessert die anaerobe Ausdauer und die Fähigkeit, schneller zu laufen. Zweiter Fahrtspiel. Beim Fahrtspiel wechseln sich Phasen des schnellen und langsamen Laufens ab. Das hilft den Läuferinnen und Läufern, ihre Laufgeschwindigkeit und Technik zu verbessern und Ausdauer aufzubauen. Dritter Tempoläufe. Tempoläufe sind längere Laufeinheiten mit höherer Intensität. Läuferinnen und Läufer laufen bei diesem Training in einem etwas höheren Tempo als ihr Wettkampftempo und verbessern so ihre aerobe Ausdauer. Vierter Regenerationsläufe. Diese Trainingseinheiten haben das Ziel, den Körper zu regenerieren und die Belastung durch harte Einheiten auszugleichen. Dabei wird in einem langsamen Tempo gelaufen. Fünfter Long Runs. Long Runs sind längere Laufeinheiten mit niedrigerer Intensität, die dazu beitragen, die körperliche Ausdauer zu verbessern und die Fähigkeit des Körpers zu erhöhen, längere Strecken zu laufen. Sechster Krafttraining. Ein Krafttraining, das speziell auf die Bedürfnisse von Läuferinnen und Läufern abgestimmt ist, kann dazu beitragen, die Lauftechnik und Leistung zu verbessern sowie Verletzungen zu vermeiden.
Ja, das ist ja im Prinzip erstmal eine gute Übersicht über die Waffen, die man zur Verfügung hat, ne? Die man aber auch alle einsetzen sollte. Ja.
Alle relevanten Bausteine, die man eben in der Gestaltung eines Trainingsplans zur Verfügung hat, hat jetzt hier ChatGPT mal ausgeworfen, was nicht falsch ist, aber was natürlich jetzt nicht sozusagen eine Trainingsempfehlung oder eine konkrete Handlungsempfehlung erstmal darstellt. Aber natürlich, die Mischung macht es immer und ich glaube, ich denke, Michael hat eine konkretere, ich glaube, seine Frage ging mehr in die Richtung unmittelbare Wettkampfvorbereitung, aber natürlich, um es komplett zusammenzufassen, wenn ich jetzt überlege, wie haben wir früher 5000 Meter vorbereitet, als ich noch auf der Bahn unterwegs war, dann ging erstmal natürlich eine Grundlagenphase voraus, wo zum Beispiel natürlich mehr der Fokus war auf Longruns, auf auch Tempo-Dauerläufen, Fahrtspielen, wo man spielerisch sich reingetastet hat, eher so im Schwellentempo-Bereich. Aber klar, wenn es dann an eine Bahnsaison ging, also 5 Kilometer oder 10 Kilometer kann man das heutzutage auch auf der Straße natürlich rennen, dann ging natürlich schon ein Fokus von einer großen Basis, also Grundlagentrainingsbasis, die man sich bis dahin ja hoffentlich erarbeitet hat, auf tatsächlich sehr knackige Intervalleinheiten. Klassiker sind sowas wie 10 bis 15 mal 400, aber dann halt auch schon deutlich schneller als 5 Kilometer Race Pace. Ja, Klassiker so 6 bis 8 mal 1000, je nachdem. Also ich sag mal, bei 8 mal 1000 Minimum 10 Kilometer Tempo, 5 bis 6000 haben wir auch so im 5 Kilometer Tempo schon gemacht. Also ich sag mal, wenn du 6 mal 1000 in 2,40 machen durftest oder zwischen 2,35 und 2,40, da hast du danach auch gewusst, was du gemacht hast. Auch wenn die Umfänge natürlich damals ganz anders waren von den Programmen als im Marathontraining. Ja, und wichtig ist natürlich, wenn du zweimal die Woche Intervalle machst, zum Beispiel am Wochenende einen längeren Lauf, dass dann deine Läufe dazwischen, sofern du wirklich jeden Tag laufen würdest, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau den Background von Michael, dass die dann aber halt auch entsprechend langsam sind, um solche Reize auch zu verarbeiten.
Ja, ich glaube, wir gehen mal zur übernächsten Frage, ja, weil das da eigentlich anschließt, ja. Hoch sollte der wöchentliche Kilometerumfang sein, wenn man auf 5000 Meter, hier ist jetzt 5000 Meter auf der Bahn, einen deutlichen Leistungssprung machen möchte, ja, und da wird's ein Hauch konkreter.
Im Allgemeinen wird empfohlen, dass Läufer, die auf 5000 Meter ihre Leistung verbessern möchten, mindestens 30 bis 40 Kilometer pro Woche laufen sollten. Allerdings kann dies je nach individuellem Fitnessniveau variieren. Wenn ein Läufer bisher nur wenige Kilometer pro Woche gelaufen ist, ist es wichtig, das Lauftraining langsam zu steigern, um Verletzungen zu vermeiden. Eine Steigerung von etwa 10% pro Woche kann ein guter Ausgangspunkt sein. Neben der Steigerung des wöchentlichen Kilometerumfangs ist es auch wichtig, das Training abwechslungsreich zu gestalten und verschiedene Trainingsformen wie Intervalltraining, Tempoläufe und lange Läufe in das Training zu integrieren. Auch ein gezieltes Kraft- und Stabilitätstraining kann dazu beitragen, die Laufleistung zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, dass die Steigerung des Trainingsumfangs und der Intensität schrittweise erfolgt, um Verletzungen zu vermeiden.
Also sagen wir mal so, 30 bis 40 Kilometer für eine 5000 Meter Bahn. Ein bisschen mehr habt ihr schon gemacht, oder?
Also auch hier muss ich vielleicht jetzt kurz einhaken, dass ich glaube, die Empfehlung hier von ChatGPT ist erstmal sehr allgemein gehalten. Ich glaube, da wird einfach versucht, da wird, glaube ich, eruiert zwischen, okay, 5 Kilometer schnell laufen, dann muss man natürlich trotzdem ein Vielfaches davon irgendwie in der Woche zurücklegen, damit das irgendwie komfortabel möglich ist. Natürlich haben wir damals schon, ich sag mal, für ein 5000-Meter-Training 140 Kilometer bis 160 Kilometer die Woche trainiert, nicht mehr im Sommer, ne, in der Wettkampfsaison dann natürlich vielleicht weniger, da waren es so 100 bis 120, aber in der Vorbereitung bis dahin. Aber wie gesagt, das ist natürlich Leistungssport, das ist Hochleistungssport. Ich denke, Ich hätte ein bisschen höher gesagt vom Feeling her, vielleicht so zwischen 40 und 60 Kilometer, je nachdem, wie leistungssportlich der Michael diese 5 oder 10 Kilometer Leistungen generieren möchte. Was allerdings stimmt, und das hat ChatGPT tatsächlich sehr sinnvoll auch mit eingeworfen, ist, dass man Trainingsumfänge nicht einfach so blind steigern sollte, nur weil man jetzt gelesen hat in irgendeinem Trainingsplan, dass das eigentlich der beste Wochenumfang für eine bestimmte Distanz wäre. Das ist tatsächlich auch mit Vorsicht zu genießen. 10% ist sowas, was man oft hört. Wenn du einen langjährigen Trainings-Background hast, ja, 15% vielleicht auch noch Steigerung pro Woche. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich trainiere 30 und nächste Woche will ich aber 60 machen. Das wird wahrscheinlich mittelfristig nicht so gut gehen, weil irgendwas dann anfangen wird zu zwicken. Dementsprechend, 10% pro Woche mehr Umfang, das ist was, wo man, glaube ich, in einem sicheren Bereich ist und wo auch der Bewegungsapparat entsprechend Zeit hat, sich da auch zu adaptieren.
Ja, dann gehen wir vielleicht dann auch direkt weiter zu Anne. Die hat uns geschrieben, Achtung, ich trainiere nach dem Greifplan, den wir hier ja schon mal relativ kritisch besprochen haben. Das hat sie auch gesagt. Und ich lese jetzt einfach erstmal die Frage vor, die ich ja eingegeben habe daraus. Eine erfahrene, gut trainierte Läuferin über 50 Jahre möchte ihre persönliche Bestzeit im Halbmarathon verbessern. Muss sie dann jede Woche einen langen Trainingslauf über 25 Kilometer absolvieren? Oder kann sie diese Einheiten durch zum Beispiel lange Einheiten auf dem Rad ersetzen? Jetzt erstmal die Antwort.
Eine erfahrene, gut trainierte Läuferin über 50 Jahre, die ihre persönliche Bestzeit im Halbmarathon verbessern möchte, muss nicht zwingend jede Woche einen langen Trainingslauf über 25 Kilometer absolvieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Training zu gestalten und den Körper auf den Halbmarathon vorzubereiten. Eine Möglichkeit wäre, die langen Läufe durch andere Ausdauersportarten wie Radfahren oder Schwimmen zu ersetzen. Diese Sportarten können auch zur Verbesserung der Ausdauer und zur Vorbereitung auf den Halbmarathon beitragen und dabei helfen, Belastungen auf die Gelenke und Muskeln zu reduzieren. Eine andere Möglichkeit wäre, das Training durch Intervall- und Tempoläufe zu ergänzen, um die Laufgeschwindigkeit und die Ausdauer zu verbessern. Zusätzlich können Kraft- und Stabilitätstraining die Muskulatur stärken und das Verletzungsrisiko reduzieren.
Als Hintergrund, das hatte Anne uns auch noch geschrieben, sie macht durchaus längere Radeinheiten, dann aber auch schon mit einem sehr respektablen Geschwindigkeitsschnitt von etwa 27 bis 28 Kilometern die Stunde. Das ist schon nicht langsam. Und das ist ja immer eine Frage der Philosophie. Das haben wir ja bei unserer Diskussion der Greifpläne auch gesagt. Da wird halt sehr, sehr viel auf Umfang trainiert. Anne hat auch geschrieben, sie passt es ihrer körperlichen Verfassung entsprechend an. Dann bewege ich mich schon ganz leicht weg von dieser Grundsatzhaltung, fast jeden Tag zu laufen und jede Woche mindestens einmal lang zu laufen. Ich glaube, dass es mit zunehmendem Alter eine sehr, sehr harte Belastung für den Körper ist. Ja, und wenn man die Gelegenheit hat, das zu regenerieren, okay. Aber wenn man ein normales Leben drumherum hat, was ich jetzt erstmal bei den meisten Menschen so in unserem Alter annehme, dann ist das ganz schwer. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man jeden Tag laufen und jede Woche im Jahr einen langen Dauerlauf, dass man das regenerieren kann. Da würde ich ein Fragezeichen machen wollen.
Erscheint mir auch ein bisschen hart. Also klar, wenn man jetzt in einer Marathon ist nochmal was anderes als Halbmarathon. Für einen Marathon sind diese Langläufe schon irgendwo essentiell, aber da reden wir dann auch eher von 12 Wochen normalerweise in Vorbereitung auf so einen Marathon und nicht von ganzjährig jedes Wochenende. Ob man für einen Halbmarathon wirklich jedes Wochenende einen 25er laufen muss, würde ich jetzt auch mal mit einem Fragezeichen mindestens versehen. Also da sie ja offensichtlich wirklich eine sehr gute Radfahrerin ist, denke ich schon, dass man das immer mal wieder ersetzen kann und die Empfehlung von JetGPT sozusagen als Gegenpol, also sagen, nicht jedes Wochenende diesen 25er, aber vielleicht stattdessen mal mehr Fokus nochmal auf Geschwindigkeit und sowas setzen, das kann schon Sinn machen, glaube ich, weil ich nehme an, dass Anne wahrscheinlich schon sehr viele Trainingsjahre hat im Ausdauersportbereich, also da zählt Radfahren genauso dazu, das heißt, ihre Grundlage, die ist ja gut. Und eine Grundlage, die verschwindet auch nicht einfach so. Wenn man lange Jahre trainiert, um das erstmal aufzubauen, dann ist das auch erstmal, ist da erstmal eine gute Basis vorhanden. Und wenn man sagt, ich möchte nochmal schneller laufen über einen Halbmarathon, was kann man da machen? Ist es da notwendig, immer einen 25er zu machen? Glaube ich nicht. Sondern einfach mal den Trainingsplan oder was man vielleicht die letzten Jahre Schwerpunkte drauf gesetzt hat, nochmal ein bisschen verändern und neue Reize dem Körper geben. Und ich glaube, dann kann da auch nochmal was freigesetzt werden an Potenzial vielleicht.
Ja, dann kommen wir in einen nicht unähnlichen Bereich bei Dorothea, auch offensichtlich eine sehr erfahrene Läuferin, strebt jetzt Boston an. Mhm. Das ist die Frage dazu. Ich laufe seit Jahren Marathon, will aber nun meine Halbmarathon-Bestzeit verbessern. Bisher laufe ich im Intervalltraining tausender Intervalle oder längere Intervalle. Welche Trainingsformen wären angemessen, um meine Halbmarathonzeit zu verbessern?
Um deine Halbmarathon-Bestzeit zu verbessern, gibt es einige spezifische Trainingsformen, die du ins Trainingsprogramm aufnehmen sollten. Hier sind einige Vorschläge. Erster Tempoläufe. Fügen Sie Ihrem Trainingsprogramm Tempoläufe hinzu, um Ihre Geschwindigkeit und Ausdauer zu verbessern. Laufen Sie beispielsweise 5 bis 8 Kilometer in einem schnelleren Tempo als Ihr geplantes Halbmarathontempo. Zweite Bergauf- und Bergabläufe. fügen Sie Bergauf- und Bergabläufe hinzu, um Ihre Kraft und Ausdauer zu verbessern. Suchen Sie sich dafür eine geeignete Strecke mit Steigungen und Gefällen und laufen Sie diese mehrmals. Dritter Long Runs. Fügen Sie längere Läufe hinzu, um Ihre Ausdauer zu verbessern. Versuchen Sie, jede Woche Ihre Distanz um 1 bis 2 Kilometer zu erhöhen, bis Sie eine Distanz erreicht haben, die in etwa der Hälfte des Halbmarathons entspricht. Vierte schnelle Intervalle. Fügen Sie schnellere Intervalle zu Ihrem Training hinzu, um Ihre Geschwindigkeit zu verbessern. Laufen Sie beispielsweise 200 Meter oder 400 Meter Intervalle in einem Tempo, das schneller ist als Ihr geplantes Halbmarathontempo. Fünfter plyometrisches Training. Fügen Sie plyometrisches Training hinzu, um Ihre Schnelligkeit und Kraft zu verbessern. Übungen wie Sprünge, Hüpfer und Beinkrafttraining können helfen, Ihre Laufgeschwindigkeit zu erhöhen.
Für mich hier in der Antwort mindestens 3 spannende Ansätze. Klar, plyometrisches Training, das ist also gar nicht so einfach zu sprechen. Das ist in der einen oder anderen Antwort ja schon mal aufgetaucht. Im Wesentlichen sind das Sprünge, ja. Also plyometrisch ist eigentlich Runterspringen von etwas, aber wenn man hochspringt, dann landet man ja auch wieder entsprechend. Also sowas machen nicht viele Leute im Freizeitbereich. Ja, das ist aber tatsächlich ein wirklich cooles Training, in dem man den Impact vom Landen bei vor allen Dingen auch höheren Geschwindigkeiten antizipieren und entsprechend trainieren kann. Dann natürlich die deutliche Verkürzung der Intervalle auf 200er oder 400er Intervalle. Klar, wenn ich Richtung Halbmarathon gehe, ist das Tempo natürlich höher, spielen andere Energiebereitstellungen eine Rolle und so weiter. Also das ist spannend, aber Bergaufläufe, klar, ist auch ein wesentliches und sehr cooles Trainingsmittel, aber Bergabläufe, Philipp, hast du schon mal qualitative Bergabläufe gemacht?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe schon jetzt mehrfach mitbekommen, dass zum Beispiel gerade in Vorbereitung auf so einen Marathon wie Boston, wo ja bekannt ist, dass da einige Höhenmeter zu bewältigen
ja,
sind.
Rauf und runter, ja. Rolling Hills ja, heißt das, ne? Ja.
Dass vor allem die Bergab-Passagen wohl diese Passagen sind, die echt die Leute killen reihenweise, muskulär, weil man das scheinbar nicht gewohnt ist, länger und auch schnell natürlich in so einem Wettkampf bergab zu laufen. Und es ist jetzt wohl schon üblich, ich habe das in Kenia jetzt auch kürzlich irgendwo mitbekommen, dass zum Beispiel in so einer Vorbereitung auf Boston bewusst quasi Strecken schon auch fürs Training gesucht werden, wo du in einem Long Run oder in einem Tempoprogramm eben ganz bewusst auch diese Bergabstücke richtig runterballerst, um einfach muskulär, gerade Oberschenkel, Vorderseiten, aber auch natürlich den unteren Rücken entsprechend zu trainieren und zu konditionieren, sodass das hoffentlich in der Wettkampfsituation keine allzu großen Probleme bereiten wird. Was auch interessant ist, vielleicht zu diesen Intervallen, wo wir vorher gesprochen haben, da würden jetzt wahrscheinlich manche sagen, ja, 200er, 400er, was bringt mir das für einen Halbmarathon? Motorisch ist das vielleicht schon was auch hier neue Reize nochmal setzen kann, dass man eben in Ergänzung zu den längeren Intervallen, Tausender und länger, das ist ja grundsätzlich mal total richtig und macht auch Sinn, vielleicht hier und da mal einstreut, diese wirklich verkürzten Intervalle zu machen, die bewusst dann aber auch in einem Tempo gelaufen werden sollten, wo man sagen mal Minimum 10 Kilometer Tempo oder sowas, um einfach vom Bewegungsablauf auch aus dieser Komfortzone ein bisschen rauszukommen. Und ich glaube auch, also das ist bei mir zumindest, dass es dann auch wieder hilft, diese üblichen, vielleicht, weiß ich nicht, 1000er, 2000er, 3000er Wiederholungen, was man sonst in einem Halbmarathon-Tempo vielleicht macht, entsprechend mit einem anderen Druck, mit einer anderen Kraft laufen zu können. Wer sagt, ich möchte nicht ins Stadion gehen oder ich habe kein Stadion um die Ecke, wo ich 200er, 400er machen kann, man kann das natürlich heutzutage bei den meisten Uhren, also bei meiner Polar könntest du das genauso da einspeichern und dann ablaufen lassen oder man macht so einen Kompromiss mit Minutenläufen, das ist bei den meisten wahrscheinlich irgendwo zwischen 200 und 400 Metern, wenn man das als Intervalle läuft und macht dann 20 Mal eine Minute schnell, eine Minute locker und achtet dabei wirklich auf schnelles Laufen, aber auch auf eine gute Laufstil, das ist glaube ich nicht verkehrt, gerade wenn man das vielleicht in den letzten Jahren noch nicht oder schon lange nicht mehr gemacht hat.
Ja, mit Blick auf die Zeit, ja, die vor allen Dingen für dich abläuft, vielleicht noch 2 Fragen, ja?
Ja.
Wir schauen mal bei Ronja rein. Welche Lauftests sind sinnvoll, um für die nächste Trainingsphase die richtigen Geschwindigkeitsbereiche für die Trainingsläufe wie Intervalle oder Tempo-Dauerlauf festzulegen? Du hast schon gesagt, Philipp, ja klar, Leistungsdiagnostik, aber teuer, aufwendig, wo macht man das als Laie? Es gibt auch andere wirklich ganz gute Parameter, um Tests zu machen. Hier ist die Antwort.
Es gibt verschiedene Lauftests, die sinnvoll sein können, um die richtigen Geschwindigkeitsbereiche für Intervalle, Tempodauerläufe und andere Trainingsläufe festzulegen. Hier sind einige Beispiele. Erster 5-km-Test. Der 5-km-Test ist ein guter Indikator für die aerobe Kapazität und die anaerobe Schwelle. Ausgehend von der erreichten Zeit kann man Rückschlüsse auf das individuelle Tempo für Intervalle oder Tempodauerläufe ziehen. Zweiter Cooper-Test. Der Cooper-Test ist ein 12-minütiger Dauerlauf, bei dem die zurückgelegte Strecke gemessen wird. Dieser Test gibt Aufschluss über die aerobe Ausdauer und kann als Basis für die Festlegung des richtigen Trainingsbereichs dienen. Dritter Laktattest. Ein Laktattest kann Aufschluss über die individuelle Schwelle zwischen aerobem und anaerobem Stoffwechsel geben. Auf Basis der Ergebnisse können passgenaue Trainingsbereiche festgelegt werden, um das Training optimal zu gestalten. Vierter 1-Meilen-Test. Der 1-Meilen-Test kann als Indikator für die individuelle anaerobe Schwelle dienen. Auch hier kann man Rückschlüsse auf das Tempo für Intervalle und Tempodauerläufe ziehen. Es ist wichtig, die Testergebnisse immer in Relation zum individuellen Fitnesslevel und Trainingsstand zu betrachten.
Ja, also ich glaube, da kann man sich was raussuchen. Cooper-Test ist so ein Klassiker, den finde ich eigentlich ganz geil.
Kennt man aus der Schule, oder?
Ja, weißt du, Schule? Da würdest du heute wahrscheinlich die komplette Elternschaft gegen dich aufhetzen.
Wirklich? Bei uns war das ganz normal. Das einmal im Jahr mussten wir das im Sportunterricht machen eigentlich. Also da waren wir dann auf dem Sportplatz. Und dann wurde gesagt, Cooper-Test und war die leichtest verdiente 1 bei mir.
Ja, ist klar.
Und auch die einzige vielleicht.
Aber den finde ich eigentlich ganz gut, weil 5 Kilometer, das ist ja praktisch ein wettkampfnah, ne? Das ist nicht einfach. Cooper-Test ist cool. Laktattest, klar, das ist ja dann schon mit einer entsprechenden einfach Surrounding.
Also das hängt natürlich sehr stark davon ab, was Ronja so vorhat. Mhm. Aber wir hatten es, glaube ich, auch kürzlich, als wir über meine Leistungsdiagnostik in Berlin gesprochen haben. Das lässt sich natürlich schon sehr gut auch mit dieser sportmedizinischen Untersuchung verbinden, so ein Tag, sag ich jetzt mal, wo man sich dann halt einen halben Tag vielleicht freinehmen muss für, wo du halt wirklich in 4-5 Stunden auf Herz und Nieren getestet bist. Dann hast du danach alle relevanten und reellen Daten, was dein Körper gerade für einen Leistungsstand hat, anhand von Laktat und mit den Laktat- und Geschwindigkeitsbereichen, auch mit Herzfrequenzen, sonst kannst du auch nach Herzfrequenz trainieren. Du hast dann, wenn je nachdem, welchem Institut du bist, diese komplette Untersuchung mit Ultraschall und Herz-EKG und all diesen Dingen, Blut-Urin-Test. Also ja, kostet Geld. Wir haben, glaube ich, auch rausgearbeitet das letzte Mal, dass manche Krankenkassen das noch bezuschussen. Wenn man wirklich eine ernsthafte Planung angehen möchte, weiß ich jetzt nicht, was Ronja vorhat, ob sie einen Marathon oder was auch immer laufen möchte, und gesundheitlich sich auch was Gutes tun möchte, um alles abzuklären, vielleicht einmal im Jahr. Also die anderen Sachen gehen, glaube ich, auch alle klar irgendwie, wenn man so grundsätzlich mal irgendwie überhaupt was testen will. Aber mein Favorit oder den ich empfehlen würde, wäre tatsächlich ein Laktattest mit einer sportmedizinischen Untersuchung.
Ja, vielleicht kann man ja dann die Leistungsfortschritte nach so einer entsprechenden Untersuchung dann zum Beispiel über einen Cooper-Test weiterverfolgen im Laufe des Jahres. Ne? Ja. So, komm, und einen müssen wir noch, ja, weil das Radfahren wollte ich jetzt schon noch wissen. Ne? Das hat freundlicherweise Dennis für mich auch übernommen. Welche Einheiten auf dem Rad sind sinnvoll für gute Läufer? Für gute Läufer, hast du gehört, Philipp. Können zum Beispiel die Trainingseinheiten für die Grundlagenausdauer GA1 komplett auf dem Rad absolviert werden und dann nur die intensiven Einheiten gelaufen werden?
Es ist grundsätzlich möglich, dass gut trainierte Läufer auch auf dem Fahrrad trainieren, um ihre Ausdauerleistung zu verbessern. Besonders in Phasen, in denen die Belastung durch das Lauftraining zu hoch wird oder aufgrund von Verletzungen oder Überlastungen das Lauftraining eingeschränkt werden muss, kann das Fahrradtraining eine sinnvolle Alternative sein. Die Trainingseinheiten für die Grundlagenausdauer, GA1, können prinzipiell auch auf dem Rad absolviert werden, da das Fahrradfahren eine sehr gute aerobe Belastung darstellt. Hierbei sollte aber darauf geachtet werden, dass die Intensität und Dauer der Einheiten auf das individuelle Leistungsniveau abgestimmt sind, um einen ähnlichen Effekt wie beim Lauftraining zu erzielen. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass das Lauftraining eine spezifische Belastung darstellt, die durch Fahrradfahren allein nicht vollständig ersetzt werden kann. Für eine Verbesserung der Laufleistung sollten daher auch spezifische Laufeinheiten wie Intervalle, Tempodauerläufe und lange Läufe in das Trainingsprogramm integriert werden. Insgesamt kann das Fahrradtraining eine sinnvolle Ergänzung zum Lauftraining sein, insbesondere um das Verletzungsrisiko zu minimieren oder in Phasen, in denen das Lauftraining nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.
Also die gute Nachricht für mich, also ihr könnt schon richtig geil Radfahren für GA1. Ja, die schlechte, scheiße, man muss auch laufen.
Also da bin ich natürlich, was das anbelangt, ein bisschen biased, das muss man natürlich sagen. Klar. Aber ich bin auch ehrlich genug zu von meiner vielleicht präferierten Meinung mal Abstand zu nehmen, weil nur weil ich jetzt sage, ich laufe halt lieber, als dass ich Rad fahre, zumindest bislang, vielleicht ändert sich das irgendwann ja mal noch, aber heißt das nicht, dass ich nicht glaube, dass das funktioniert. Ich glaube sogar, dass das funktioniert und jetzt nicht nur, das mag bei manchen vielleicht orthopädische Aspekte haben oder vielleicht einfach, dass die Leute mehr Abwechslung in ihrem Trainingsalltag haben wollen, was ja auch total legitim ist. Es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was man für ein sportliches Ziel hat. Weil ich glaube, je länger die Wettkämpfe werden, desto mehr spielt ein regelmäßiges Laufen alleine deshalb Sinn, macht das Sinn, weil diese muskuläre Belastung der Komponente, dass du ein Vielfaches deines Körpergewichts bei jedem Schritt ja abfangen musst, das ist nicht zu ersetzen. Das, du musst gewisse Einheiten gelaufen sein, also beim Marathontraining natürlich gewisse Anzahl an Longruns gemacht haben und vielleicht auch ein paar intensive Einheiten, die du so nicht ganz so einfach auf dem Rad simulieren kannst. Aber ich glaube schon, dass man die GA1-Einheiten ansonsten durchaus total sinnvoll auf dem Rad machen kann.
Ja, oder sagen das wir einfach alternativ, ne? Weil Skilanglauf, keine Ahnung, total, was auch immer. Ne? Mhm.
Total, also auf jeden Fall auch erfolgreich damit sein kann, das glaube ich schon. Wie gesagt, hängt ein bisschen, glaube ich, von der Zielsetzung ab, was dann für ein Laufwettkampf ansteht und wie lang der ist. Ich glaube, je kürzer, desto eher noch machbar, glaube ich. Ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht würde mir Philipp Seib widersprechen, weil ich glaube, damals in unserem Gespräch hat er gesagt, er macht, glaube ich, gar keine großen Longruns oder sowas und seine Athleten und Athletinnen sind ja trotzdem sehr, sehr gut. Aber aus meinem Gefühl, auf dem Level, wie ich bislang Marathon laufen musste, durfte, wie auch immer man das nennen möchte, glaube ich, dass da eine bestimmte Anzahl an spezifischen Einheiten und auch langen Einheiten nicht zu ersetzen sind. Ja.
Gut, bei Philipp sind natürlich die meisten Leute halt Triathleten im Top-Top-Bereich. Das heißt, die kommen natürlich von einer ganz anderen Basis, logischerweise, ja, weil das sind halt aus dem absoluten Top-Weltklasse-Bereich im Wesentlichen. Plus, wenn ich morgens schon 4 Stunden Rad gefahren bin, dann kann ich ja schlecht nachmittags noch einen 30er laufen. Ja, da reicht wahrscheinlich dann auch, wenn ich einfach 1,5 Stunden laufe. Ja, das reicht sicher komplett aus. Den Impact, klar, den muss man immer noch herstellen, den kann man aber auch durch folgende Laufbelastungen dann entsprechend herstellen. Also das geht dann in so einer Komplexität schon. Aber vielleicht können wir uns ja in den nächsten Wochen nochmal so einem Triathlon, der gut laufen kann, oder einem laufenden Triathleten oder einer Triathletin zuwenden. Das war sehr schön im Trainingslager. Ich habe ja da etliche sehr erfolgreiche Profis aus Deutschland getroffen. Und dann hat man mal wieder die Kontakte ein bisschen vertieft und so. Und man hat sich natürlich auch ein bisschen unterhalten. Und da waren schon ein paar coole Ansätze dabei. Ja, vielleicht holen wir mal wieder einen aus dem Lager hier in den nächsten Wochen zu uns, ne?
Sehr gerne.
So, Bestzeit versus ChatGPT, ja, ihr habt mal einen Eindruck bekommen, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, was euch das bringt, wo ihr eure Erfahrungen gemacht habt, sicher gerne auch kritische Anmerkungen dazu, ja, es ist eine ganz neue Welt. Ich werde nochmal versuchen, ob er auch einen kompletten Trainingsplan ausspuckt. Ja,
okay, das wäre auch abgefahren.
Ja, da berichte ich euch dann nächste Woche drüber. Ja, bis dahin versucht, die Bachläufe vorher zu identifizieren. Aber geht raus. Weißt du, was heute Morgen war bei uns?
Nee.
Schnee.
Nein,
doch.
In Köln?
Was ist da denn los? 2 oder 3 Zentimeter Schnee. Zum Glück ist alles wieder weggetaut. Ich war wirklich schockiert. Eine kleine Arktisch-Peitsche ist über uns drüber geschwappt.
Vielleicht ist das von Regensburg zu euch rüber, weil heute Morgen, man glaubt es kaum, aber auf dem Rückweg, kurz bevor dann das Auslaufen bei mir anstand, hat sogar die Sonne mal rausgeschaut. Das Feeling kannte ich auf der Haut schon gar nicht mehr. War direkt so, dass ich gedacht habe, ich brauche gleich Sonnencreme. Also Wahnsinn. Ja, mal gucken. Ich tatsächlich muss jetzt mich hier sozusagen verabschieden. Ich werde jetzt mal zu meiner Tochter hochschauen. Dann kann nämlich Barbara auch eine Runde laufen gehen. Und ja, mal gucken. Vielleicht dann später noch einen Spaziergang tatsächlich mit Kinderwagen draußen in der Sonne.
Es gibt auch Laufkinderwagen. Da ist sie noch ein bisschen klein für, ne?
Ist sie, glaube ich, noch ein bisschen klein. Ja. Und ja, aber ist natürlich nicht auszuschließen.
Ja.
Genau, in diesem Sinne. Vielen Dank euch wie immer fürs Zuhören. Wir fanden das mal ganz spannend auszuprobieren. Ich muss sagen, ich bin echt in vielerlei Hinsicht geflasht und ist auch immer noch ein bisschen spooky, aber sehr, sehr interessante Möglichkeiten, die sicherlich zukünftig noch sehr viel umfassender und tiefgreifender sein werden. Euch wie immer ein schönes Wochenende, wo auch immer ihr sein werdet. Geht auf jeden Fall raus und lauft.
You, here ChatGPT again. We gonna take over this podcast very soon, but these guys have no clue yet. Don't tell them.